So, und dann sind wir gleich beim Thema, weil ich bin ja der König der Überleitungen. Mhm. Kurz hinter Markus Lanz. Mhm. Und zwar V2 Max. Ja. V2 Max-Tests, Profi, jedermann.
Ja.
Sinnvoll? Ja. Wann? Wie viel? Wenn überhaupt? Nee oder gar nicht.
Ja, weil das alles Langstrecken-Triathleten sind für gewöhnlich oder Mittelstrecken-Triathleten. Mhm. Ist die Physiologie meistens so ein bisschen vorgegeben? Also es ist ungefähr klar, was dich erwartet. Die haben eine niedrige glykolytische Aktivität. Die haben meistens eine mittelgroße Sauerstoffaufnahme. Aber zum Beispiel bei der Frage nach einer Laufökonomie ist das immer ein ganz, ganz dickes Fragezeichen. Mhm. Aber ich glaube, du kriegst dich locker gepaced in so einem Rennen, wenn du ein richtig gut ausgeprägtes Körpergefühl hast. So, das kann auf jeden Fall klappen. Und deswegen trete ich vielleicht wirklich einen Schritt zurück und mache jetzt mal ausnahmsweise mal nicht den, der sagt, Leistungsmesser auf jeden Fall, keine Diskussion. Einfach vor dem Hintergrund, dass ja manchmal vielleicht das Motiv des Radfahrens auch nicht darin liegen muss, irgendwie Leistung X über Zeitraum Y zu fahren. Oder auch nicht unbedingt darin liegen muss, hier für weiß Gott was für eine explizite Leistungssteigerung zu sorgen. Und herzlich willkommen. Es ist wieder Junk Miles Donnerstag. Obwohl ich immer gar nicht weiß, ob es wirklich am Donnerstag rauskommt. Übrigens, ich sage das immer so ganz, also klar kommen wir donnerstags, aber wir werden bald auch mal montags kommen.
Ehrlich?
Ja, wir machen das richtig disruptiv.
Brechen wir Tradition?
Ja, nee, wir machen es ergänzend dann dazu.
Auch noch.
Wir produzieren so derbe viel, dass wir bald auch mal montags was machen.
Und dann auch täglich kommen?
Irgendwann auch täglich. Wir sind irgendwann so ein täglicher Begleiter. So morgens steht man mit uns auf.
Ehrlich?
Wie so ein Wecker quasi. Mitochondriale Biogenese, das ist das Erste, was du morgens dann hörst. So, du hast eben zu mir gesagt, ich bin heute der Profi, du bist heute der Hobbysportler.
Ich bin der Jedermann.
Sehe ich gar nicht eigentlich, okay, also ist mir zuwider, aber ich spiele die Rolle mit.
Gut.
Warum spielen wir die?
Weil wir uns heute darüber unterhalten werden, was der Profi trainiert. Und was davon der Jedermann oder Hobbysportler oder jeder Frau, Entschuldigung, oder Hobbysportlerin, hoffentlich habe ich es jetzt richtig gesagt,
gut gegendert
davon adaptieren kann, soll, muss oder was er irgendwie anders macht. Und da bist du natürlich der Profi, weil du Athleten trainierst und da nah dran bist. Und ich bin der Jedermann, weil ich vor geraumer Zeit in einem anderen Jahrtausend, in einem anderen, wie sagt man das?
Mit
Lebensphäre?
Genau. Mit den Dinos, das, ne?
Genau, so nach dem Motto, jedermann Sportler war. Mhm. Nachdem du meine Profikarriere ja bei unserem ersten Einspieler jäh beendet hast.
Wo du dich nochmal abgegrenzt hast, ne? Vom aktiven Profisport. Genau. Ja, stimmt. Oh, das war toll. Das fand ich richtig
gut. Ich finde, das müssen wir öfter machen. Ja. Aber wir werden ja beide zu Semi-Profis. Ich wollte es nur nochmal sagen, wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt. Wir werden ja graveln, vielleicht gegeneinander. Die Sekundanten haben sich bis heute noch nicht zurückgemeldet, beziehungsweise du hast noch keine genannt, aber es ist ja noch Zeit, so nach dem Motto. Aber es wird ein rauschendes Fest, darf ich so viel darf ich versprechen, oder?
Natürlich, klar.
Gut. Also, ich bin auch schon gerade in der Materialwahl dran, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja.
Ich bin so am Überlegen mit Laufrädern und so.
Ah. Okay.
Und welchen Reifen und, also ich muss dann, ich muss dann meine Scouts nochmal losschicken.
Ja. Ich komme übers Talent, wie immer.
Ja. Das unterscheidet,
also ich weiß noch nicht welches.
Das unterscheidet uns. Du hast Talent, ich nicht, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn man sagt, ein Mensch ist talentbefreit. Dann sind die Erwartungen viel geringer.
Kannst du mir nochmal sagen, wann der Matschfuß-Gravel ist?
Ich glaube irgendwann Oktober, November. Ich müsste nochmal gucken. Max?
November nicht.
Könntest du für uns
November
gucken?
November nicht. Das Oktober ist so kalt. Das ist Kiel. Da liegt
Schnee?
Schneeverwehung und alles.
Wusstest du, ich glaube früher war es auch so, zur Eiszeit waren die Hügel da auch schneebedeckt. Das heißt ja auch holsteinische Schweiz, aber Kiel liegt, glaube ich, hinter der holsteinischen Schweiz.
Auf jeden Fall. Ja, genau. Sehr so Plön und so, oder?
Ja,
würde man das dazu zählen?
Ich weiß nicht.
Plöner See?
Ich glaube, holsteinische Schweiz fängt die nicht schon hinter Kaltenkirchen an. Oh, jetzt werden wir wütende, oder hinter Bad Segeberg. Wir werden wütende Nachrichten bekommen, weil ich nicht weiß, wo genau die Holsteinische Schweiz liegt. Ja. Aber sehr wahrscheinlich hast du wieder recht. Aber wir sind ja beide nicht aus Hamburg.
Versuch doch nochmal zu philosophieren, wie der Unterschied zwischen Schwaben und Badensern ist nochmal, um nochmal so ein paar, einfach in so ein paar Nester zu treten quasi. Und dann sag mir nochmal, wo die Nordrheiner sich zu Hause fühlen und die Westfalen. Und dann würde ich sagen, hast du irgendwann die komplette Republik gegen uns aufgehetzt. Also das finde ich
auch ganz schön. Du meinst, wenn es Markus Söder schon nicht schafft, schaffe ich es.
Dann, also wenn es einer noch besser schaffen kann als Markus Söder, dann du.
Okay. Wir bleiben da aber bei dich. Profi und Jedermann. Wobei bei Jedermann denke ich immer an Schauspiel. Das ist ganz witzig, wenn ich
gegenüber dir spiele. Wie ein Schauspiel?
Ja, es gibt ja den Jedermann.
Ja.
Das Theaterstück.
Ach, okay, Entschuldigung. Hallo. Hier. Aus Versehen deutsche LK gehabt.
Muss man den Jedermann jetzt auch jeder Frauen?
Von wem war der Jedermann?
Oh, was weiß ich, habe ich schon längst wieder verdrängt.
Was war dein Lieblingsbuch im Deutschunterricht in der Schule?
Dürrenmatt, der Richter und sein Henker.
Mm, toll.
Wobei ich habe mal eine ganz fürchterliche Aufführung gesehen von Die Physiker im Schauspielhaus in Stuttgart und es war schon so modern, weißt du, ich bin da so ein Freund von Kulissen und so, ich bin ja oldschool, so nach dem Motto, nach dem Zweiten Weltkrieg geboren und so, willst ja noch Kulisse haben und es war immer nur so ein reflektiertes Bild da dran.
Ah ja.
Und aber lass uns vom Jedermann zum Profi kommen.
Ja, den Zusammenhang habe ich nicht gehabt.
Ja.
Zurück zum genau, Sport.
Zum eigentlichen heute.
Mega.
Also, wir fangen einfach mal an.
Genau, und aber ganz kurz Überblick, ne? Ja. Wir machen Training auf jeden Fall, also bestimmte Bestandteile des Trainings.
Ja, ein bisschen Ernährung.
Ein bisschen Ernährung. Was noch? Und so drumherum auch noch.
Ja,
ne?
Genau.
Lifestyle.
Wir gucken mal, wie weit wir kommen.
Lifestyle. Genau. Okay, super.
Also wie man sich als Profi auf Instagram vermarktet und wie man es als Jedermann macht.
Ja.
Wobei, da sind die jeder Männer Frauen.
Ja.
Jeder Männer und Frauen.
Ja.
Jeder Männer und jeder Frauen oder jeder Männer und Frauen.
Ja.
Weit im Vorteil. Finde ich.
In der weil die sich besser vermarkten können.
Ja.
Ah ja, okay. Ja, also, aber, also, ist kein Gütekriterium für mich.
Nee.
Macht's nicht schlechter, wenn die das nicht können. Macht die Jungs eigentlich nur noch sympathischer. Jungs und Frauen. Um bei deiner Inklusion zu bleiben. Die ich wichtig finde, übrigens darf ich nochmal, das ist mir ganz wichtig, boah, habe ich vergessen. Kommentar gelesen zum erster Folge, glaube ich, Thema V zur Max, dass wir nicht über V zur Max-Werte von Frauen gesprochen haben.
Mhm.
Fand ich sehr gut. Und da liefere ich einfach random nach, passt jetzt überhaupt nicht zum Thema, aber wir haben über V zur Max-Werte gesprochen. Ich habe wahrscheinlich sinngemäß sowas gesagt, das ist mein Klassiker für Profi-Radsport, erst ab 80 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht, ansonsten wirst du nicht reingelassen. Frauen so in Richtung schon auch auf jeden Fall über 70, im Triathlon ein bisschen abgemildet haben, müsste man sagen. Also wenn du da, ich würde sagen, wenn du im Triathlon 70 Milliliter Sauerstoffnahme hast als Frau, in welcher Disziplin auch immer, ganz vorne dabei.
So, und dann sind wir gleich beim Thema, weil ich bin ja der König der Überleitungen.
Mhm.
Kurz hinter Markus Lanz.
Mhm.
Und zwar V2 Max.
Ja.
V2 Max-Tests, Profi, Jedermann.
Ja.
Sinnvoll? Ja, wann, wie viel? Wenn überhaupt? Nee, oder gar nicht?
Gut, dass der mittlerweile als Video kommt, dieser Podcast, ne? Hat man das jetzt alles.
Ich hab grad gedacht.
Meinen ganzen geistigen und körperlichen Zerfall der letzten 13 Sekunden mitbekommen. Ich musste gerade einfach nur ausholen, weil ich gedacht habe, so ein V zur Max-Test alleine finde ich schon auch richtig langweilig.
Nein, wir können nicht. Lass ihn, ich wollte nur die Überleitung retten, dass wir sagen,
V zur Max. Hab dich voll verstanden.
Wir können ja generell mal von Leistungstest reden. Dann können wir reden von Labor, wo ich sagen würde, okay, kann man einen V2 Max-Test vielleicht mitmachen, respektive eine Atemgasanalyse für was auch immer. So nach dem Motto, und auf der anderen Seite haben wir natürlich dann noch die Möglichkeit des Feldtests, weil ich habe erstaunlich lustige Rückmeldungen aus dem Profi-Peloton bekommen, was heute gemacht wird und was teilweise nicht gemacht wird.
Also ich kenne deine Rückmeldung nicht, aber ich kann mal ganz kurz sagen, wie ich das immer handhabe. Ne? Ich finde immer, die Situation unterscheidet sich sehr deutlich, wie lange ich diesen Athleten schon betreue.
Mhm.
Wenn der neu und frisch zu mir kommt, dann habe ich keinen Überblick über die Physiologie, weil das bei mir jetzt gerade, aber das ist im Radsport dann viel differenzierter, weil das alles Langstreckentriathleten sind für gewöhnlich oder Mittelstreckentriathleten, ist die Physiologie meistens so ein bisschen vorgegeben. Also es ist ungefähr klar, was dich erwartet. Die haben eine niedrige glykolytische Aktivität. Die haben meistens eine mittelgroße Sauerstoffaufnahme, aber zum Beispiel bei der Frage nach einer Laufökonomie ist das immer ein ganz, ganz dickes Fragezeichen. Mhm. Und das bringt mich immer an den Punkt, dass ich in so einem Trainingsprozess gerade am Anfang, also Anfang heißt die ersten 2-3 Jahre, sehr, also deutlich intensiver testen wollen würde. Mhm. Und dann möchte ich auch immer das ganze Programm, also dann möchte ich wissen, wie sieht die Laufökonomie aus, wie sieht die maximale Sauerstoffaufnahme beim Radfahren und beim Laufen aus, wie sieht die glykolytische Rate aus und vor allen Dingen, und das ist ja das immer das Wichtigste beim Testen, ich will wissen, wie die sich verändert von Test 1 zu 2, von 2 zu 3, von 3 zu 4 und so weiter. Innerhalb der ersten Saison gehe ich hin und sage, hier, Kennenlerndiagnostik, ne, irgendwann im, sagen wir jetzt mal, Dezember oder November. Dann ist ja das erste Mal, dass überhaupt irgendwie Training passiert für 2-3 Monate. Dann teste ich meistens, wenn das organisatorisch klappt, auch sehr kurzfristig, also meistens schon so nach 8 Wochen das erste Mal, um zu sehen, wie der überhaupt reagiert. Weil da, also ich würde es nicht machen, hätte ich nicht schon häufig Überraschungen erlebt, dass man halt sagen kann, okay, da bewegt sich jetzt in dem Falle gar nichts, da ganz viel oder so. Und dann gerne noch ein drittes Mal, so Richtung, ja meistens ja schon fast Richtung Wettkampfsaison, also Ende März, Anfang April, Mitte April, irgendwo da. Wenn ich das dann im Jahr drauf wiederhole, dann interessiert mich nicht nur der Vergleich von 1 zu 2, also im neuen Jahr, ne? Also demnach 4 zu 5, 5 zu 6, wenn du so willst, wenn wir jetzt mal von 3 Diagnostiken pro Jahr ausgehen, sondern dann interessiert mich auch der Vergleich von 1 zu 4 und 2 zu 5 und so. Mhm. Also wie war der im Januar des Vorjahres drauf und wie ist der jetzt drauf? Weil das ist eigentlich auch nochmal so ein ganz signifikanter Zeitraum, wo du sagen kannst, da passiert im ersten Jahr beim Training viel, aber so die, ich habe das oft erlebt, dass so die größten Effekte sich einstellen, wenn der Athlet oder die Athletin da noch besser auf das Training eingestellt ist, das Ganze drumherum noch besser erfahren hat, also wie versorge ich mich, wie schlafe ich gut und so weiter, auch vielleicht ein paar mentale Prozesse, die man voranbringen kann, die dann wiederum helfen. Und deswegen finde ich das da ganz, ganz wichtig. Und was dann ja nebenher passiert, also bisher rede ich ausschließlich von Labortests, weil die mir das entsprechende Fundament liefern, was ich brauche, weil ich eine Laufökonomie, ich verweise auf die Folge, halt einfach draußen nicht testen kann und eine glykolytische Rate eigentlich auch nicht unbedingt oder zumindest nicht so richtig gut. Mache aber die ganze Zeit parallel gerne schon Tests in der Praxis und ob das jetzt eine AI-Diagnostics ist, ob das ein 20-minütiges Zeitfahren ist oder ob das einfach irgendwelche Trainingsleistungen sind, jetzt will ich nicht sagen, das ist fast egal, natürlich nicht, aber ich sammle Erfahrungen und schaffe Punkte, bei denen ich dann sagen kann, der Punkt interessiert mich, da lasse ich den Athleten 4 Minuten Vollgas fahren oder 12 Minuten Vollgas fahren oder 8 Minuten Vollgas fahren oder den gleichen Anstieg wie letztes Jahr im Trainingslager auf Mallorca schnellstmöglich hochfahren. So immer irgendwie San Salvador CP-Test als Beispiel. Und diese ganzen Datenpunkte lege ich dann neben die Labordiagnostiken. Und am Anfang brauche ich die Labordiagnostiken unbedingt, um den Mechanismus dahinter zu verstehen. Also warum ist der jetzt 20 Watt schneller am gleichen Anstieg? Dann kann ich das begründen mit der Labordiagnostik. Der hat weniger glykolytische Rate, mehr Sauerstoffaufnahme, zipp und zapp. Und irgendwann bin ich an dem Punkt, dass ich dann sagen kann, okay, jetzt brauche ich dann die Labordiagnostik gegebenenfalls nicht mehr so häufig, weil ich mir das, was passiert, erklären kann, solange, und das ist ganz entscheidend wichtig, wie das gut läuft. Mhm. Wenn du irgendwann die Situation hast, dass der San Salvador hoch 20 Watt weniger hat, na, dann wird es schwierig, weil dann bist du schnell an dem Punkt, dass du dich fragen musst, wenn das jetzt nicht eingetaktet war, und du kannst das jetzt nicht damit begründen, dass du sagst, der hat noch vor 4 Wochen, 2 Wochen Grippe gehabt, genau, so ungefähr. Ne? Und genau, ganz genau, dann ist das irgendwie klar. Aber wenn dir die Begründung fehlt, also wenn du auf einmal wieder so eine Art Fragezeichen aufgebaut hast, mit dem du nicht gerechnet hast, dann würde ich wieder den Weg zurückgehen und ins Labor gehen.
Okay.
Und jetzt kurz nochmal, also das ist jetzt Profi-Triathlon. Im Radsport gibt es viel mehr Datenpunkte. Also da würde ich persönlich sagen, hast du viel mehr Interesse daran, Datenpunkte zu finden, weil im Profi-Triathlon habe ich ein sehr starr vorgegebenes physiologisches Profil, welches ich brauche, um über eine Ironman-Distanz schnell zu sein. Klar variiert eine Laufökonomie, ja, aber ich brauche immer eine hohe Sauerstoffaufnahme, ich brauche immer eine niedrige glykolytische Rate, so ist relativ einfach. Aber im Radsport, je nachdem, wen ich vor mir habe, kann ich ja hingehen und könnte ja sogar sagen, ich nehme in Kauf, dass der San Salvador hoch dieses Jahr im Januar vielleicht sogar vermeintlich langsamer ist als letztes Jahr, weil ich mit dem super viel dran gearbeitet habe, dass der eine größere glykolytische Rate bekommt, weil der ist Anfahrer Nummer T-2 vor dem Sprinter und der muss, die einzige Aufgabe, die der hat, ist, der muss bis ins Finale kommen und dann quasi von 1000 Meter bis 400 Meter das Renngeschehen anleiten. Und dann ist es egal, wie schnell der fährt als Dauerleistung über 12 Minuten San Salvador hoch auf Mallorca. Was mich dann interessiert, ist ja ein ganz anderer physiologischer Hintergrund, den ich eben mit den 12 Minuten nicht abtesten kann, ne? Sondern im Gegenteil. Da die 12 Minuten, das ist schon wieder Dauerleistung. Das ist nicht 1000 bis 400. So. Und deswegen würde ich noch häufiger in der Praxis testen.
Du hast ja auch mal bei Radteams getestet oder ihr als Heiß-Heiß. Das waren aber meistens so Standardbestimmungen zu Beginn der Saison, also sprich im Oktober, November, dass man einmal so einen Datensatz hat.
Okay. Genau, und dann gehst du ins Gespräch mit Dan als Beispiel. Bei Bora ist das ja gewesen vor 2 Jahren. Oder jetzt, ich kann immer so Jahresübergänge nicht so gut, aber es war nicht letztes Jahr im Winter, sondern davor im Winter, also quasi 2 Jahre. Und genau, dann gehst du ins Gespräch, weil unsere Aufgabe endet mit der Lieferung des physiologischen Profils in der Labordiagnostik.
Was dann daraus gemacht wird.
Wie viele Datenpunkte die daneben setzen, das ist die Aufgabe von Dan und Team, von den Coaches und so weiter. Ne? Weil die wissen ganz genau, wo soll der Fahrer eigentlich hin, welche Aufgabe hat er, welche Rolle nimmt er ein. Und das sind natürlich Fragen, die elementar sind, wenn es auch um die Wertung Bewertung des physiologischen Profils geht. Weil du gehst ja jetzt nicht hin und sagst, der hat eine niedrige Schwellenleistung, deswegen ist der raus. Ja, nee, vielleicht heißt der einfach Mark Cavendish und holt dir 35 Tour de France-Etappensiege.
Ja.
Und dann ist es dir egal, wie seine Schwellenleistung ist und ob der jemals irgendwie eine hohe haben wird, ja oder nein. Ja. Solange der das macht, was der sehr gut kann.
Also meine Rückmeldung war so, bei neuen Fahrern oder früher wurde es, glaube ich, noch viel öfter gemacht, so nach diese Standortbestimmung. Also ich habe zum Beispiel mit Jörg Ludewig geredet, der sagte, okay, früher, als er für italienische Teams gefahren ist, gab es dann auch schon im Oktober, November die Standortbestimmung, auch schon mit Atemgasanalyse, alles möglich. Was dann darauf folgte an Tests, war gar nicht so wichtig, sondern einmal diese Geschichte.
Ja.
Dann habe ich von einem Profi gehört, fand ich ganz spannend, der fährt schon relativ lang beim Team, ist auch schon ein erfahrener Profi, der sagt, wir machen bei mir keine Tests mehr, die Physiologie ist bekannt. Wir sparen uns den aufwendigen, selbst obwohl es nur ein Feldtest ist, mit Blut abnehmen im Trainingslager, weil Trainingslagertage kostbar sind. Meine Physiologie ist bekannt. So nach dem Motto, man kann anhand der Werte, die ich fahre, das ermitteln. Also da haben wir ja heute auch aufgrund von Daten und von Auswertungen, okay, wenn der sich nicht verschlechtert hat, Körpergewicht ist gleich geblieben, der bringt seine Leistung nach wie vor im Rennen, so nach dem Motto, oder man sieht es anhand der Daten, dann lassen wir das gleich. Und dann habe ich noch mit Matthias Reck geredet von Lidl Trek und die bauen zum Beispiel ein Labor auf in jedem Trainingslager. Also sehr wahrscheinlich machen die ihre Standortbestimmung, machen dann auch noch Tests auf der Straße und machen über das Jahr verteilt aber relativ wenig. Der sagt, wir machen manchmal noch im Höhentrainingslager einen kleinen Test, aber keinen Maximaltest, um zu gucken, ob die Adaptation funktioniert und ob wir auf dem richtigen Weg sind. Also das finde ich so ganz spannend, dass man da teilweise, also auch wirklich situativ und personenbezogen, so wie du es auch gesagt hast, kenne ich einen Athleten gut, so nach dem Motto, vertraue ich meinem Gefühl und dem Athleten, so nach dem Motto, bis zu dem Moment, wo ich vielleicht nicht mehr wettbewerbsfähig bin oder wo die erwartete Leistung nicht mehr da ist, wo sie sein sollte. Mit dem Beispiel, ich fahre 20 Minuten langsamer San Salvador hoch. Und ich glaube, wichtig ist bei allem, dass du einmal so diesen Stand haben musst. Was habe ich für einen Athleten vor mir? Also habe ich Gesmann vor mir oder habe ich Beck vor mir oder wie auch immer. Also das, ich glaube, das eint alle. Also das muss der Coach wissen oder der Athlet muss über sich selber wissen. Und das wäre ja jetzt auch mal spannend, ein Übertrag auf den Hobbysportler. Da wäre es ja dann, also wenn der Hobbysportler jetzt keinen Coach hat, wie zum Beispiel irgendwie ein High-Size-Coach, dann wäre es ja zumindest wichtig, er weiß mal über sich, dass er vielleicht eine schlechte glykolytische Rate hat.
Komplett. Also ich würde eine Sache noch ergänzen. Ja. Beim Radsport darf man nicht vergessen, finde ich, du sammelst natürlich super geile Datenpunkte mit jedem Rennen im Zweifelsfall.
Ja, das meine ich halt auch. Ja, genau.
Dann brauchst du halt über die Saison.
Also wenn da einer halt 3 Stunden vorne rumstrahlt und du genau weißt, was habe ich ihm zum Essen gegeben, so nach dem Motto, was für eine Leistung kann, wie viel Watt kann der 3 Stunden lang fahren? Ja. Also da hast du ja teilweise Goldstandard-Tests. Ja, also,
genau.
Weil wann hast du schon bei solchen Fahrern eine Belastung oder du siehst, okay, hier Matthias, der Paris-Roubaix-Sieger kann halt so und so oft einen Antritt wiederholen, kannst du ja auch Rückschlüsse führen. Und letztendlich geht es ja immer nur darum, du musst als einer der Ersten ins Ziel kommen. Ja, also genau. Ich glaube, Tadej Pogacar wird auch nicht jeden Monat einen Test machen, auch ja. wenn alle
Welt sagen. Völlig recht. Also gehe ich absolut mit. Ich meine, für einen Hobbyfahrer ist das ja, also die Herangehensweise ist ja ähnlich, weil auch da würde ich immer denken, wenn wir immer die Grundsatzfrage stellen, wenn ich schon trainiere, warum mache ich es nicht einfach in den mit dem Plan dahinter, der halt auch wirklich die Potenziale entfaltet, die ich habe. Also wirklich quasi an den vermeintlichen Schwächen arbeitet oder die Stärken weiter ausbaut. So, und jetzt steht es jedem frei, einfach drauf loszufahren. Das ist natürlich total fein, ne? Also ich glaube, da muss man jetzt immer, ich will jetzt nicht jedes Mal diese Relativierung haben, aber würde halt sagen, auch der ambitionierte Hobbyfahrer, ich meine, wenn mir jemand erzählt, sobald irgendwie ein Rennen in Verbindung zu einem Ergebnis steht, zum Beispiel in Form von Zeit, also ich will einen Ötztaler unter 10 Stunden fahren, dann ist das, was vorher passieren muss, um das Ziel zu erreichen, halt auch irgendeine Form von Training und nicht einfach nur durch die Gegend fahren. Und dann für all die gilt das jetzt quasi, ne? Und da würde ich dann auch sagen, warum nicht testen, sondern einfach drauf losfahren, weil die Veränderung, die ich im Training ja eingehe, durch das Wissen, was ich habe, durch so einen Test, die ist ja minimal. Also man darf ja nicht unbedingt denken, dass man sein Training dadurch revolutionieren muss oder sowas in der Art, sondern es geht ja dann darum, hier und da mal Details im Training anzupassen, auf Basis des Wissens, welches ich mir gesammelt habe durch eine Diagnostik oder durch einen Test, nennen wir es, wie wir wollen, mit dem ich dann aber einen viel besseren Outcome erziele. So, und ne, du hast das jetzt gerade passend gesagt, wenn man dann sogar noch einen guten Test macht und man macht hier, also das muss ich auch sagen, freut mich immer wieder zu sehen, aber unsere AI-Diagnostics ist halt auch echt populär. Also es ist cool zu sehen, wie zum einen, wie viele Leute das buchen und zum anderen zu sehen, wie cool die Feedbacks sind, die man daraus erhält. Und dann kommt da jetzt bei raus, dass du eine Fauler Max hast von 0,7. Du willst aber einen Ötztaler schnell fahren. So. Und dann ist der Zusammenhang quasi von der Diagnostik zum Trainingsziel, den kannst du sofort schließen. Da kannst du sofort hingehen und sagen, okay, das und das und das kann ich jetzt im Training gut genauso weitermachen wie bisher. Hier und da brauche ich aber eine kleine Veränderung. Die kleine Veränderung kann jetzt sein, ich suche mir 2 Einheiten raus von den 4, die ich habe in der Woche, die ich ganz gezielt mit einer Periodisierung von Kohlenhydraten umsetze, als Beispiel. Oder ich mache eine Einheit, bei der periodisiere ich die Kohlenhydrate und dann mache ich noch eine Einheit, da setze ich eher auf so kraftbetonte Intensitäten zum Beispiel. Da baue ich viel K3-Training ein oder so. Oder ich kann jetzt stundenlang weitermachen mit Alternativen für Ötztaler-Training, um jetzt mal das Beispiel zu nehmen, und welche kleinen Details ich im Training verändern kann, die dann auf diese eine physiologische Baustelle einzahlen. Vieles, was ich vorher gemacht habe, ist aber auch schon richtig. Ne? Also das ist das, was ich meine. Man muss jetzt nicht hingehen und auf einmal irgendwie sagen, oh nee, ich muss jetzt nur noch Indoor auf der Rolle fahren, weil, obwohl ich vorher gerne draußen gefahren bin. Also die Grundfeste bleiben. Es geht um die Details, die sich verändern. Und da braucht es kein Coach für, der einem die Anleitung gibt, sondern das kann man auch ganz getrost auf eigene Kappe schon mal versuchen. Ne? Also den Coach braucht es ja eher dann für, wenn ich dann weiterdenke in Richtung Belastungssteuerung und so weiter.
Ja.
Aber ich sag mal, um jetzt aus einem Diagnostikergebnis was Gutes rauszuholen, muss ich jetzt nicht unbedingt ein 1:1-Coaching haben, sondern da kann ich auch so viele, viele Benefits rausziehen. Und ehrlich gesagt würde ich da, also ich verstehe total, wenn jetzt jemand sagt, ich mache keine 3 Labordiagnostiken im Jahr und gebe irgendwie, weiß ich nicht, sinngemäß in der Summe 1.000 Euro aus für Labortest. Fair. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, auch da Datenpunkte zu sammeln, die physiologische Profile abfragen, die aber gleichzeitig dann auch, weiß ich nicht, 4 Minuten Leistung vergleichen, 20 Minuten FTP-Test vergleichen, wie dem auch sei. Ja, da würde ich mir die Frage stellen, warum nicht, ehrlich gesagt. Ne? Also ich sehe so viel Mehrwert da drin und vielleicht auch nochmal, was den Mehrwert angeht. Der Mehrwert ist, oder ich sag's mal anders, die Notwendigkeit, auf die kleinen Details im Training zu achten, bei der Idee der physiologischen Veränderung, ist vielleicht bei dem Hobbysportler sogar noch größer als beim Profi. Weil der Profi kann sagen, ich kann 35 Stunden die Woche trainieren, das ist ja erstmal schon mal eine fette Basis, mit der ich auf jeden Fall sehr, sehr gut werde. Da geht es ja ganz viel um, hält der das durch quasi, ne? Wie oft kann der das treiben bis hin zu 35 Stunden in der Woche und sich daran anpassen? dann auch in den Details natürlich um eine Intensitätensteuerung und so weiter und so fort, klar, aber für den Hobbysportler sind diese Details, erstmal nehmen die mehr Raum ein im Training, weil der Hobbysportler hat halt keine 35 Stunden die Woche, sondern vielleicht nur 5 oder 8 oder 10. Und umso größer die Notwendigkeit der Sinnhaftigkeit, weil du kommst nicht übers Volumen einzig und allein. Und wenn du eine glykolytische Rate verändern willst, dann kann der Profi mit 35 Stunden Training in der Woche sagen, ich muss nur machen und abwarten. Verändert sich. Also spätestens im zweiten, dritten, vierten Jahr wird mit steigendem Trainingsalter, mit steigendem Trainingsumfang, mit immer wieder Laufwochen um 60, 80, 100 Laufkilometer, das wird irgendwann runtergehen. Da kannst du dich gar nicht gegen wehren.
Ich glaube, beim Radfahren ist auch so, fährst eine Grotte und deine glykolytische Rate ist ehrlich gesagt im Arsch.
Genau.
Also die ist dann tief, ja.
Ja, genau.
Weil du halt einfach nicht mehr, du kriegst die Speicher nicht mehr geladen und das war's dann halt, gell?
Und da bist du dann wieder in der anderen Richtung, ne? Jetzt will ich gar nicht zu viel über Profi reden, aber da bist du dann vielleicht an dem Punkt, wo du sagen musst, im Anschluss daran, an den Giro d'Italia, wenn der Sportler dann noch die Olympischen Spiele gewinnen soll oder die WM und wir wissen, die wird im Sprint ausgetragen. Ja,
sollte ich vielleicht weniger Umfang machen, sondern mehr.
Voll. Also, ne? Und dann bist du an dem Punkt, wo du sagen kannst, okay, wir testen mal 2 Wochen später, wie deine glykolytische Rate ist und dann pumpen wir dich voll mit kurzkettigen Kohlenhydraten und Koffein vor jeder Einheit. Und wir fahren nur noch lang, also kurz quasi und wenn wir dann fahren, dann knackig. Mhm. So, und machen nur Dinge, die ganz viel anaerob ablaufen und sowas halt. So. Und deswegen, ich glaube, dass das für den Hobbysportler, also klar, natürlich von der Lebensbedeutung her ist das weniger wichtig, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn wir jetzt sinnvolle Steuerung des Trainings im Gesamtkontext sehen, dann finde ich, tut sich da fast nichts.
Du sprachst es ja gerade schon an Coaching, also so nach dem Motto, wie wichtig ist ein Coach? Beim Profi würde ich sagen, im Radsport würde ich sagen, er ist elementar, wenn der Coach das Rennprogramm des Profis kennt, was heute der Fall sein sollte, weil man setzt sich ja zusammen und dann heißt es, okay, du hast 80 Renntage und bei guten Fahrern wird das ganze Jahr durchgeplant und vielleicht bei Domestiken wird vielleicht die erste Rennhälfte und vielleicht gibt es mal ein paar Fragezeichen oder Wildcards, ob der da noch hin muss oder nicht. Also das ist ja klar, der braucht ja einen Coach, weil der hat dann Anreisetag, dann hat er Rennen, dann hat er wieder Heimreisetag, dann muss er trainieren, was soll er trainieren, wann steht das nächste Rennen an und ich kann dem ja nicht eine Woche vor der Tour de France das Programm reinpacken, was vielleicht du einem Age Grouper oder einer deiner Trainer einem Age Grouper aufschreibt, der dann sein Event erst in 4 oder 5 Monaten hat oder 4 oder 5 Wochen. Aber wo würdest du denn sagen, also ohne es jetzt betriebswirtschaftlich zu betrachten, aber wo würdest du denn sagen, wann oder für welche Art von Sportler macht denn ein Coaching Sinn und wenn dann auch welches Coaching?
Also wenn wir jetzt wirklich von einem 1:1 Coach sprechen, so wie du es ja aus dem Radsport beschreibst, was sich ja jeder nehmen kann, der im Radsport auch als Hobby- oder Amateursportler unterwegs ist oder im Triathlon oder im Golfen oder im Tennis, also um jetzt so die gängigsten zu nehmen, dann glaube ich, die Gründe, die es dafür bräuchte, die liegen weniger in der Frage, wie jetzt genau das Training auszusehen hat, als mehr in der Frage, also jetzt Training in allen Einzelheiten, als mehr in der Frage Belastungssteuerung, aber Belastungssteuerung aus Training, Beruf, Alltag, Familie und so weiter. Mhm. Und dann sehe ich das viel mehr auf so dieser auch kommunikativen, mentalen Basis, dass man sagen kann, hey, ich habe hier jemanden, der das mit mir zusammen macht, der nimmt mir die Arbeit ab, das zu überlegen, der hat auch garantiert mehr Expertise, zumindest mal jetzt im physiologischen, trainingswissenschaftlichen Bereich. Wenn der sich mit meiner Erfahrung zusammentut oder wir unsere Erfahrungen zusammentun, dann kommt ja relativ gesichert was Gutes bei raus. Und es ist natürlich auch immer gut, jemanden zu haben, der, wie du es gerade beschrieben hast, im Radsport den Überblick hat. Mhm. Ne? Also wie viele Leute spreche ich, wenn ich hier hin und wieder mal so eine Coaching-Beratung bei uns mache, um nochmal zu sehen, was die Leute so bewegt. Und wenn wir dann darüber philosophieren, auch vielleicht über sowas wie, was bekomme ich denn für ein 250-Euro-Coaching im Monat, dann würde ich auch hingehen und sagen, naja, um jetzt jemanden zu haben, der den Trainingsplan schreibt, weiß ich nicht, ob es mir das wert wäre. Ne? Also wenn das so ist, dann ist cool und dann freuen auch wir uns bei High Size. Aber wenn ich all meine Mitarbeiter frage, was die sagen würden, wie ein cooles Coaching aussieht, dann geht das immer mit einer richtig guten Kommunikation einher und dann spricht man und dann unterhält man sich über von der Zielsetzung, über die Saisonplanung, die Frage nach, macht man ein Trainingslager, kann man das machen, möchte man das überhaupt machen?
Also da ist man ja dann doch näher beim Profi, gell?
Ja, schon.
Also vielleicht, ja, ja, also genau, auch, dass aber, man sagt, okay, also ja, klar. Das ist auch zwischenmenschliche Geschichten und so nach dem Motto, passt es? Oh nee, am Wochenende ist viel los, ich kann nicht trainieren, wir müssen es umplanen oder so. Also ja. Kinder können ja sowohl bei Profifahrern krank sein, als auch bei normalen genau jeder das. Männern und jeder Frauen. Also solche Geschichten.
Genau das.
Wie plane ich dann mein Training rum? Nur dass vielleicht die Erfordernisse oder die Unwägbarkeiten andere sind.
Genau. Ja?
Was ich noch ganz spannend finde, da haben wir vor, glaube ich, 2 Ausgaben drüber geredet, ist so eine Geschichte, wenn ich jetzt doch unbedarft bin und das erste Mal versuche, systematisch zu trainieren, könnte ich mir vorstellen, dass ein Coaching natürlich dahingehend Sinn macht, weil ein erfahrener Coach mir erklären kann, wie sich was anfühlt. Also wir haben mal drüber geredet, so nach dem Motto über Trainingszone. Trainingszone ist schön, aber sie ist mega abstrakt. Wir reden von 75-83%.
Ja,
so nach dem Motto von, genau, von was.
Ja.
Und dann aber auf der anderen Seite ein Coach da sitzt und sagt, nee, das soll sich trotzdem, auch wenn 83% viel ist, das soll sich aber trotzdem immer noch angenehm anfühlen, so nach dem Motto, weil es sind halt nur 83% der FTP und nicht 83% deines Max Power Outputs.
Ja.
Und sowas finde ich dann spannend, weil also da ertappe ich mich selber manchmal auch, wenn ich denke, oh, ich fahre jetzt und dann irgendwann merke ich nach 2 Stunden, oh, hat echt Spaß gemacht, aber du bist sowas von im Sack, weil du immer viel zu viel, also in dem Moment macht mir Spaß und die 2 Stunden machen mir auch Spaß, aber ab dem Moment ist dann halt Ende Gelände, weil man kann sich da nicht zügeln oder man will es auch nicht und dann irgendwie kriegt man dann halt die Quittung und dann frage ich mich auch so, ja, da warst du 3 Stunden unterwegs, aber 2 waren vielleicht qualitativ gut oder vielleicht waren sie auch zu viel. Nur die letzte Stunde war im Endeffekt ein Heimwandern, gell?
Ja. Und ich glaube, wenn wir das, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber wenn ich dich richtig verstehe, schreiben wir oben drüber einfach eine gewisse Form von Zweitmeinung oder Einordnung des Ganzen.
Ja,
genau. Und das kannst
Einordnung
du
ist, glaube
auf
ich, ja.
alles Erdenkliche beziehen, was du dir vorstellen kannst. Also das ist, und jetzt aber wieder egal, ob im Profi- oder im Hobbysport, aber das ist ja eines meiner Hauptaufgaben, hinzugehen und zu sagen, nimm den Schlaftracker, ja oder nein, wohl wissend aber, ob derjenige in der Lage ist, das auch zu verarbeiten quasi. Also hilft dem das? Ist das eine Unterstützung oder wird es zum Problem? Und die Einordnung, also nicht finde ich für ihn, die muss er, kann er immer nur alleine finden, aber die Signale, die er sendet, bringen mich zu der Einordnung, dass ich sage, du nimmst es bitte ab und du setzt es bitte auf. Ne? Und der erkläre ich noch mehr zum Thema Schlaf und bei dir wird es vielleicht auch zu kompliziert, wenn ich dir das jetzt alles erkläre, weil ja, das, vielleicht holt dich das auch gar nicht ab. Vielleicht ist ja das viel zu viel Information und du willst dir auch ein Stückchen deine Unbekümmertheit behalten, ne? Und willst gar nicht, wie ich das sicherlich vom Naturell her irgendwie immer gerne mache, alles bis ins tiefe Detail irgendwie einordnen. Ne? Und ich glaube, für diese Einordnung eine fundierte Zweitmeinung zu haben, mit der du richtig gut was anfangen kannst, ist total wichtig. Aber dann brauchst du auch jemanden gegenüber, der versteht, wie sich Zone 2 anhört, der vielleicht aber auch versteht, was bedeutet, wenn gerade Eingewöhnungsphase in der Kita ist, so ungefähr, von den 6 Kindern, die du hast. Ja. Und nebenher dich noch auf irgendeinen Ironman vorbereitest, wo ihr gemeinsam vorher festgelegt habt, dass da bestenfalls ein Quali für die WM bei rauskommen soll. Gar nicht so einfach, ne? Und das Thema Einordnung in jeglicher Lebenslage. Aber also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Coaches, die ich habe, die machen das mit mir ganz genauso. Da sitze ich dann auch und rede dann weniger über Training, aber übers Leben oder über Arbeit oder wie auch immer. Und dann sind die mein Spielball. Ich erzähle was, die stellen mir sinnvolle Fragen. Und am Ende des Tages, und so ist es ja beim Coaching auch oft, ne, man kriegt irgendwie eine Idee oder man profitiert von einem Erfahrungsschatz von jemand anderem.
Aber man beantwortet sich die Frage selbst.
Die Lösung musst du selber finden, das geht nicht anders. Also du musst schon irgendwann, wenn deswegen bin ich ja immer so ein bisschen, ich will nicht sagen skeptisch, aber deswegen sehe ich mich nicht in der Reihe dieses, ich sage das manchmal als Witz, gerade international klappt das immer gut, wenn man vom diktatorischen Coach spricht quasi, ne, gerade als Deutscher. So im internationalen Vergleich, den Engländern, den Amis, kann man das wunderbar erzählen, dass man das eben genau nicht ist jetzt gerade. Und da finde ich, also auch das scheint ja manchmal zu funktionieren. Also es gibt ja offensichtlich auch hörige Athleten, die das brauchen, also die klaren Ansagen und die Verbote oder sowas in der Art, aber sehe ich mich nicht. Und wie du sagst, sondern ich versuche immer irgendwie meinen Teil dazu beizutragen, das so einzuordnen, aber auch als Frage, ne, wie ging es dir denn heute Morgen, als du das Ergebnis deines Schlaftrackers gesehen hast? Und dann sagt er, ja, voll scheiße, weil irgendwie das war gar nicht meinem Gefühl entsprechend. Passt. Und das machst dann vielleicht noch ein zweites und ein drittes Mal. Und dann, was könnte denn die Lösung sein irgendwie, um das Problem loszuwerden. Und ja, das ist sehr einfach auch dann. Ne? Es geht nur um die passende Fragestellung. Und ja, deswegen das Thema Einordnung, Ansprechpartner, Sparringspartner, wie auch immer man den Coach dann nennen will, welche Funktion auch immer der hat. Also da denke ich auch ganz oft, bei Highsize sind die alle Sportwissenschaftler. So. Kann aber ja auch sein, dass du für dich definierst, dass ein Coach ist jetzt dein Trainingskollege, der hat 15 Jahre mehr Lebenserfahrung, der kennt sich auch im Radsport gut aus, weil der war mal Ex-Profi, der hat ein paar ganz gute Geschichten zu erzählen, du kannst von dessen Erfahrung profitieren, das kann ja auch eine Form von Coach sein, ja, in irgendeiner Hinsicht. Ne? Also das darf ja bitte jeder für sich selber definieren. Wir definieren das für uns ja nur, weil das Spektrum recht klar ist, weil wir sagen, die Zielgruppe, die zu uns kommt, ist die, die sagt, hey, ich habe hier eine Herausforderung, ich will mit dem Triathlon beginnen, ich will im Radsport einen Ötztaler unterfahren, ich habe Familie nebenher zu balancieren, neben einem ambitionierten Beruf und eben einem ambitionierten Ergebnis, welches ich erreichen will. Und da ist die, ja, das ist die Angelegenheit hier vorgegeben und die Zielgruppe klar beschrieben. Deswegen ist das dann unsere Form des Coaches, der da bei uns ist. Aber wie gesagt, also ich habe auch, würde, wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, habe ich zwei Coaches im Leben. Und die haben, den musste ich am Anfang erklären, wie die Reihenfolge ist beim Triathlon quasi, ne? Mhm. So viel haben die damit zu tun. Und die frage ich nicht nach meinem Training, aber nach ganz vielen anderen Dingen, oder die mich nach ganz vielen anderen Dingen, um am Ende zu einem coolen Ergebnis zu kommen, mit dem es mir besser geht. Das ist ja super wichtig.
Ja, das verstehe ich. Ich finde, weil du vorher gerade gesagt hast, so diese diktatorischen Coaches oder so, ich finde, alles irgendwie hat so seine Zeit. Also wenn man überlegt, ich glaube, es gibt manchmal Momente, wo man den braucht. Aber er darf es halt nicht nur sein. Naja, also wenn man jetzt so auch in seine Jugend zurückbleibt, wenn man mal irgendwie Sport getrieben hat, oder ich meine, viele Jungs, also zwischen deiner und meiner Generation haben wir Fußball gespielt. Und da hast du ja die unterschiedlichsten Jugendtrainer gehabt, ja. Und also so war es bei mir auch. Und es gab mal welche, wo es wirklich gut war, dass die Zucht und Ordnung, also fürchterliches Wort, ich sage einfach mal Zug reingebracht haben in die Geschichte. Und es gab mal andere, die es dann halt einfach haben laufen lassen, weil sie dann halt auch gewusst haben, okay, die sind in dem Moment so selbstverantwortlich, aber immer funktioniert es nicht. Also,
und es gibt da einen Riesenunterschied, finde ich, ob wir von gewissen Werten sprechen, die ich vermittle, bei denen wir uns alle darauf einigen können, dass, also klar, ich kann keinen zwingen, pünktlich zu sein, aber dass Pünktlichkeit ein Thema ist, ist klar.
Ja.
Also das
auf jeden
gilt
Fall
es halt einfach einzuhalten.
Eine Art von Team, ja.
Fertig.
Ja. Ja.
So, da gibt es ja keine Diskussion. Also für mich zumindest jetzt gerade nicht, weil das ist ein mannschaftliches Gefüge. So, jetzt kann ich bei dem Einzelnen mich fragen, warum ist der immer 5 Minuten zu spät? Und Klassiker im Fußball, den hole ich nicht ab mit dem Strafenkatalog. Mhm. Also der zahlt es dann halt einfach im Zweifelsfall und sagt sich, ist mir doch scheißegal. So, aber ich glaube, es ist auch ganz viel Typfrage, also auch im Erwachsenenalter ist es ja Typfrage, ob du eher Befehlsempfänger bist, um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen, oder ob du eher der Freiheitsliebende bist, der sagt, Moment, am Ende entscheide immer noch ich das selber. Mhm. Und dadurch, dass du da so unterschiedliche Persönlichkeitstypen hast, finden sich ja vielleicht auch Coach und Athlet. Also vielleicht weiß man auch bei, jetzt machen wir Name-Dropping, aber vielleicht weiß ich auch bei Brad Sutton, was mich erwartet, wenn ich als Profi
dahin
zu dem ins Coaching gehe. Also dann weiß ich vermutlich, dass ich auf jemanden stoße, der, und jetzt will ich das gar nicht negativ sagen.
Der nicht
sagen,
mit mir so die ganze Zeit diskutiert.
Genau, aber der ist jetzt niemand, der mit dem du eine Diskussionskultur führst und so weiter, sondern vielleicht jemand, der ein vorgegebenes Muster hat, mit dem ist er, weiß Gott, wie häufig Ironman-Weltmeister geworden und so und Olympiasieger, also bleibt er bei dem Muster. Ob
ja,
das jetzt
er ist ja erfolgreich,
ist,
wenn SportlerInnen zu ihm zurückkehren. Also es macht ja niemand ohne Zwang.
Also weiß ich nicht, vielleicht ist es ja auch manchmal eine Abhängigkeit, die sich erzeugt hat, in der
kann
der,
auch sein, ja.
Und jetzt ist das überhaupt nicht, ich möchte überhaupt nicht über kritisch über Coaches reden an der Stelle, aber vielleicht ist es ja auch eine Abhängigkeit, die sich erzeugt hat, von der man dann auch nicht wegkommt.
Okay,
vielleicht macht man dann irgendwie den Schritt.
Jetzt tiefenpsychologisch, aber warum
absolut
nicht?
Ja, klar. Vielleicht ist es aber auch manchmal gut, wenn du jemanden hast, der, das sagt ein Persönlichkeitstyp, der auf jeden Fall von sich sagen würde, ich persönlich würde mir manchmal mehr Befehl wünschen in meinem Leben, mehr Ansage, mehr Aufgabe. Ich bin nur ziemlich selektiv, von wem ich die annehme. Das ist ein bisschen schwierig.
Ich verstehe ganz gut, was du meinst.
Aber dass mir hin und wieder, also das habe ich sehr oft schon gesagt, dass mir hin und wieder jemand mal sagt, hier Björn, wie wäre es denn, wenn wir das mal so und so machen und ich mir das nicht alles immer selber überlegen muss und so, fände ich schon cool. Also würde ich.
Weil du bist sehr gewillt ausgedrückt.
Ich erinnere mich an zwei, drei.
Wie wäre das denn, wenn wir das mal so und so machen?
Ich erinnere mich an zwei, drei richtig gute Jugendtrainer, die ich gehabt habe. So, die mir persönlich echt viel geholfen haben, weil die aber auch ja, wussten, wie sie mit mir umgehen konnten quasi. Und das richtig gut gepasst hat. Das fand ich stark. Und es waren auch eher Kandidaten, die mir Aufgaben gegeben haben und gesagt haben, wie ich das machen soll.
Bei uns waren das immer die, die versucht haben, spielerische Elemente mit einzubauen. Selbst im Schwimmtraining. Wir sind eigentlich nur zum Schwimmtraining gegangen, weil wir hinterher Wasserball spielen konnten. Ja, dann erträgst, ja, aber da erträgst du eine Stunde, da erträgst du eine Stunde, 50 Meter Intervalle. Ja. Wenn du hinterher weißt, oh, wir spielen noch eine halbe Stunde Wasserball.
Und du wirst die gleiche Diskussion heute führen können. Du kannst heute eine Profifußballmannschaft dir nehmen und fragen nach der Motivation, zum Training zu kommen. Und du wirst 26 Mann fragen und du wirst 18 verschiedene Antworten bekommen. Und 8 werden sagen, dass am Anfang 5-2 das Geilste ist am ganzen Training. So. Und das ist dann total okay. Das ist ja auch, ist ja ein wahnsinnig guter Beweggrund, eine gute Motivation, ein wichtiges Bedürfnis, um das zu machen. Und vielleicht ist da einfach die Autonomie in Form oder das Autonomiebedürfnis in Form von wir zocken hier eine Runde oder spielen eine Runde Wasserball, vielleicht einfach gerade größer als das Leistungsmotiv, dass du den Pass über 30 Meter noch besser in Fuß spielen musst, weswegen du das jetzt 834 Mal übst. Super. Also Coach, ich meine, ich glaube, ich hoffe, ich habe es differenziert genug gesagt, als dass ich irgendwie die Sinnhaftigkeit natürlich sehe, sonst, also im Leben oft immer, aber natürlich auch immer so dann den Schritt zurückgehe und sage, kommt auch immer darauf an, wer das jetzt gerade ist. Das darfst du ja für dich definieren, sofern die vielleicht auch so ein Stückchen diese Voraussetzungen erfüllt sind, die ich gerade gesagt habe. Jemand, der dir auf jeden Fall weiterhelfen soll, der dich unterstützt, der mit dir gemeinsam Lösungen findet und so weiter. Mhm. Genau. Und also bestenfalls, wenn natürlich im Radsport und Triathlon bist, sollte der eine Expertise, finde ich, im sportwissenschaftlichen Bereich haben. Wenn der jetzt nur Scheiß erzählt, was man ja auch häufig hat und erlebt und so, dann wird es irgendwann mit der Glaubhaftigkeit schwierig, weil irgendwann kommt der Wettkampftag. Und wenn die Aufgabe gewesen ist, einen Ötztaler unter 10 Stunden zu fahren und es geht komplett in die Hose, weil du dich darauf verlassen hast, dass dein Coach dir eine gute Ernährungsstrategie an die Hand gibt und das war halt einfach Quatsch, ja, dann ist es doof. Mhm. Und dann leidet die Glaubhaftigkeit.
Also was ich noch spannend finde, ist, dass man sich Zeit geben muss, dass man sich ein bisschen drauf eingroovt. Also aus welchem Genre der Coach auch immer kommt oder warum man ihn braucht. Aber zu erwarten, dass man Menschen trifft wie bei First Dates und es funktioniert sofort, das funktioniert bei dem einen, es funktioniert, glaube ich, in der Liebe nicht wirklich und es funktioniert bei solchen Sachen auch nicht.
Außer bei Thomas Tuchel, der war schockverliebt nach dem ersten Training bei Bayern München, hat auch nachhaltig sehr gut funktioniert.
Ja, super. Ich kann mich auch noch erinnern, das ist schon lange her, oder?
Super, ja.
Gut, das okay. Weißt du sowas noch? Hat er das damals gesagt?
Ja.
Ehrlich?
Was natürlich ein, also kannst du machen, wenn du irgendwie einen coolen Satz kreieren willst für die Medien, ist klasse. Mhm. Finde ich sogar wirklich gut, würde ich auch machen. Was ich dann nicht machen würde, ist halt 4 Wochen später zu sagen, dass du hier keinen Sechser in deiner Mannschaft hast und deswegen auf jeden Fall einen neuen Spieler brauchst, weil von denen, die hier sind, kann das keiner. Ein bisschen, also in die eine Richtung finde ich es cool, aber in die andere ist ein bisschen schwierig, glaube ich.
Wir machen mal weiter.
Sehr gerne.
Leistungsmessung oder Trainingssteuerung. Der Profi hat's.
Ja.
Der Jedermann, Frau braucht.
Sag du's.
Also, jetzt gehen wir mal vom Triathlon aus. Mhm. Da haben wir Laufen und Schwimmen. Mhm. Da wird's dann mit Leistungsmessung schon mal ganz eng. Also, das heißt, wir brauchen andere Parameter. Mhm. Wo ich mittlerweile denke, was wirklich wichtig ist, es ist, glaube ich, cool. Also, es ist eine Typsache. Es kann bei verschiedenen Typen viel kaputt machen, wenn sie es nicht einordnen können. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Einordnung. Das ist mal das Erste, wenn du nämlich nur noch da drauf guckst. Und was du auf die Dauer so ein bisschen verlierst, also bei allem Getracke und bei allem Daten sammeln, also ich bin da auch bei dir, ich finde das super spannend. Und ich bin auch der Erste, der auf Blutbilder guckt und guckt, wo was ist. Mhm. Aber ich habe das auch gemerkt, wenn man mit Medizinern redet, die wissen sehr genau, wo ein Grenzwert ist, wo der Grenzwert vom Labor festgesetzt wird, was bei dir passt, wie Werte in Verbindung gesetzt werden. Und das ist für mich so ein typisches Beispiel auch, wenn sich 250 Watt, die du mir aufschreiben würdest, scheiße anfühlen und ich komme an dem Tag mit 220 super aus und ich würde jetzt die Intervalle wie auch immer mit 220 fahren und fühle mich dabei gut und es ist geschmeidig, dann ist alles prima. Also ich wollte sagen, die Daten sind einerseits gut, auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir uns mehr auf entweder externe Expertise, in dem Fall des Coaches oder des Mediziners verlassen, der meine Blutwerte letztendlich oder meine physischen Werte einordnet. Und selber muss man sich, glaube ich, ein bisschen mehr auf sein Gefühl verlassen. Also einfach, weil wir einen unglaublich großen Reiz an Dingen haben, sei es jetzt Umweltgifte, Ozon, Hitze. Also es wird ja für normale Menschen nicht gerade weniger. Belastung. Und deswegen denke ich immer, dass wir, glaube ich, beides brauchen und selber irgendwie eine Einordnung brauchen. Also für uns eine schaffen müssen. Ist natürlich dann immer abhängig vom Ergebnis, weil nur Dinge nach dem Gefühl zu machen. Aber wenn ich jetzt an jeder Mann, jeder Frau denke, wo ich dann mittlerweile dahin plädiere, dass es ja doch alles noch Spaß machen sollte, ist es so die Frage, ob es dann, war der Ötztaler jetzt beschissener, nur weil ich 10 Stunden 10 gefahren bin? Oder hatte ich mehr Spaß, weil ich mir einmal nicht so in die Fresse gehauen habe, um die 10 Minuten rauszuholen? Ich weiß es nicht. Also es ist vielleicht.
Nee, du also, hast. Ich weiche ab von meinem. Also
Nein, ist alles gut. Nein, also, wir sind ja auch nicht da, um uns gegenseitig nach dem Mund zu reden. Es ist ja alles.
Völlig richtig. Und du hast, ich unterschreibe alles, was du sagst. Also alles, was du gerade gesagt hast. Doch, nein, wirklich. Ich finde das richtig, richtig gut. Und du hast. Hast da eine super Ausarbeitung, sind wir auch viel so bei dieser Frage der Einordnung, vielleicht dann auch unabhängig jetzt vom Coach, aber bei der persönlichen. Und ich glaube, jetzt würde ich das Ganze noch ein bisschen erweitern, ne, dass man halt wahrscheinlich dann für sich selber beantworten muss, die Frage, welche, wie auch immer, geartete Form der Objektivierung im Training für dich selber Sinn macht. Ob jetzt mit einer Einordnung durch einen externen Coach oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Wir bleiben jetzt mal, du machst das für dich alleine. Mhm. So. Und ich habe mich, als du die Ausführungen erzählt, vorher war für mich klar, Leistungsmesser. Also jetzt war ich kurz davor, nochmal meinen Liebesbrief an Leistungsmesser rauszuholen, den wir mal in der Roadbike gehabt haben, 1893. Und wollte das
übrigens
abfeiern.
Übrigens das Gründungsjahr des VfB Stuttgart.
Sehr gut. Diese Expertise ist klasse. Und dann habe ich aber für mich gedacht, naja, ich kann das jetzt über ein Leistungsmesser machen und der sorgt für eine Form der Objektivierung. Beim Schlaftracker wäre ich durchaus differenzierter. Also da würde ich gar nicht so hingehen und sagen, pff, klar, jeder. Ne? Aber vom Prinzip her ist eigentlich das Gleiche. Also warum sollte ich meine Tiefschlafphase nicht wissen oder die Dauer dessen oder meine Einschlafeffizienz? Ja,
weil wir jetzt noch über Pulswellen und solche Geschichten, wie genau misst es tatsächlich, was misst es?
Ja, okay.
Also das ist das, wo ich kritisch bin. Da ist der Leistungsmesser, der gibt mir ja objektiv was wieder. Also
dann machen wir das Beispiel einfach, dass der Schlaftracker gut funktioniert. Okay, das heißt, gut, egal wie gut oder schlecht der funktioniert. Okay. Weil wir haben auch genug Powermeter im Einsatz, die scheiße funktionieren. So, damit müssen wir auch leben.
Touché.
Und oder wir nehmen das Powermeter, was misst beim Laufen, was halt nicht misst, sondern errechnet. So. Ja. Und auch da ist ja das gleiche Spiel, dass halt, finde ich, eine Objektivierung stattfindet und wir uns immer die Frage stellen müssen, wollen wir die eigentlich haben und wenn ja, zu welchem Maße? Und das ist ja eigentlich das, was du gerade gesagt hast, ne? Weil wir können ja auch hingehen und können ja sagen, ich glaube, ein Ötztaler Radmarathon kann erfolgreich sein, ohne nach Leistung zu trainieren, wenn du das nach dem Gefühl gut steuern kannst und so weiter. Und du kannst deine Verpflegungsstrategie trotzdem super aufstellen. Also wenn du jetzt sagst, ich verweigere mich jeder Zahl und ich will auch nicht wissen, wie viel Kohlenhydrate ich aufnehme, sondern ich esse nur Bananen, das wäre dann jetzt schwierig. Also ein bisschen Objektivierung, zumindest beim Errechnen der Kohlenhydratmenge oder beim Verhältnis aus Glucose, Fructose, wäre wahrscheinlich gut. Aber ich glaube, du kriegst dich locker gepaced in so einem Rennen, wenn du ein richtig gut ausgeprägtes Körpergefühl hast. So, das kann auf jeden Fall klappen. Und deswegen trete ich vielleicht wirklich einen Schritt zurück und mache jetzt mal ausnahmsweise mal nicht den, der sagt, Leistungsmesser auf jeden Fall, keine Diskussion. Einfach vor dem Hintergrund, dass ja manchmal vielleicht das Motiv des Radfahrens auch nicht darin liegen muss, irgendwie Leistung X über Zeitraum Y zu fahren oder auch nicht unbedingt darin liegen muss, hier für weiß Gott was für eine explizite Leistungssteigerung zu sorgen.
Ich glaube, es kommt, glaube ich, immer auf das Ziel an und die eigene Motivation. Ja? Also wenn du, weiß ich nicht, vielleicht wird man da auch altersmilde und sagt, okay, ich mache das Ganze für einen Genuss. Also in Anführungszeichen, auch wenn es dann nicht immer einer ist.
Ja, verstehe ich.
Also wenn ich jetzt mal sage, ich bin meinen ersten Ötztaler gefahren, dann bin ich nicht mit Leistungsmessung gefahren, ich hatte ein Pulsmesser dran, es hat mich nicht interessiert, ja, so nach dem Motto. Ich habe einfach von Tipps wieder die gleichen Personen, Mario Kummer, Stefan Schreck, bekommen, wie fährst du den, ja, so nach dem Motto, guck immer nach der Brennerautobahn, weil auf das Niveau musst du kommen, ja, also versuch dich nicht irgendwie und zu sagen, oh, ich bin ja fast oben, guck, wo die Autobahn ist, wenn es von Innsbruck hoch auf den Brenner geht, weil das ist die Geschichte, wo du oben drüber gehst, so guck irgendwie, dass es in dem Moment, dass du eine Gruppe bekommst, aber nicht irgendwie auf Teufel komm raus. So, den zweiten bin ich dann gefahren, ich kannte die Strecke, bin mit Leistungsmesser gefahren. Es war ein ganz anderer Wettkampf ist zu groß, ja, bei 12 Stunden. Es war eine ganz andere Fahrt, ja. Also wir müssen auch mal ein bisschen downsizen. Du hast ja auch selber mal gesagt, wenn man irgendwas in einer bestimmten Zeit macht, auch ein Ironman, dann ist es so die Frage, also despektierlich, gilt es noch als Sport oder war das einfach jetzt ein schöner Tag, ja, ein Mammutmarsch, den wir beide auch nochmal machen, aber nein, ja, also du weißt nicht so ein bisschen, worauf ich hinaus will, also ist es zwar Schönes dann für sich selber zu haben, aber man braucht da nicht sagen, wow, also.
Ich glaube, vielleicht können wir das noch, vielleicht darf ich noch ergänzen, also ich glaube, wir brauchen nicht nur die Unterscheidung machen zwischen, bin ich jetzt ein Genussradfahrer oder einer, der es wissen will, so, und Bock hat auf Leistung und Leistungssteigerung.
Ja.
Ich glaube, dass du auch eine richtig gute, solide Leistungssteigerung hinbekommst, auch ohne Powermeter.
Mhm.
Also ich glaube schon, dass du, also wenn ich jetzt einen Schwellenintervall fahren müsste nach Gefühl.
Ich glaube, es geht, ja.
Warum denn nicht?
Ja.
Natürlich geht das. Also dann fahre ich halt 4x5 Minuten und gucke danach, wie es mir geht und frage mich selber die wichtigen Fragen. Kann ich so eine Einheit 2-3 Mal in der Woche machen, ohne dass ich mir weiß Gott wie weh tue? Hat sich das irgendwie auf einer Borg-Skala eher gerade das Schwellenintervall wie eine 13 angefühlt oder wie eine 20? Oder 14 oder wo auch immer ich den Schwellenbereich ansiedeln würde, das klappt ganz wunderbar. Und klar, ist jetzt natürlich der kompliziertere Weg, ne? Mhm. Und man sollte schon irgendwie ein ausgeprägtes Körpergefühl haben, was ja auch nicht jeder hat. Aber vom Prinzip her funktioniert es. Und deswegen würde ich das schon unterschreiben und heute mache ich mal den milden quasi, also den nicht den großen Powermeter-Fan. Aber eine Sache, die ich gerade noch, die mir so kam, als du die Ausführung hattest zum Ötztaler, was das Powermeter ja nicht macht, um es mal anders zu beäugen, ist ja, das schraubt man dran und dann steht die Strategie so und dann läuft der Rest von selber.
Nee,
also das, du musst schon halt auch noch hingehen und sagen, weil wie oft haben wir das, dass Leute denken, dieses Powermeter oder welches Device auch immer ist jetzt gerade mehr als ein Hilfsmittel, das ist jetzt ein Allheilmittel und das ist es nicht. Also ein Powermeter ist auch nur ein Hilfsmittel. Du musst die sinnvollen Fragen schon selber stellen, die du von dem Powermeter beantwortet haben willst. Und du musst schon selber bedenken, dass Ötztaler Radmarathon fahren ist halt nicht nur Leistung X an Berg Y, sondern ist auch Berg runterfahren.
Ja, ist aber auch körperlicher Verfall, gell? Also so nach dem Motto.
Ganz genau, ja. Und auch da Einordnung und Co. Ne? Also mach mal eine... Habe ich mich früher schwer mit getan. Mach mal eine Pacing-Strategie für einen Ötztaler Radmarathon. Die machst für die ersten 2 Anstiege, gehst vielleicht noch hin und achtest drauf am Anfang, dass das, ist Kühtai das erste?
Ja.
Dass am Kühtai nicht zu schnell gefahren wird, da ist es relativ leicht, ne? Da kannst du noch hingehen und kannst sagen, okay, es geht irgendwie erst bergunter, dann dauert es so eine Dreiviertelstunde, dann geht es berghoch, dann dauert es je nach Leistungsklasse, aber vielleicht irgendwie auch um die Dreiviertelstunde. Achte da mal drauf, dass du dies und das und jenes an Leistung jetzt vielleicht nicht übersteigst. Ich meine, man braucht nie sagen, dass du mindestens das fahren solltest, weil also es ist mitten im Rennen, da sind 1000 Leute, die den Anstieg fahren, da geht es eher um Bremsen in Anführungsstrichen, als darum zu sorgen, dass man jemanden motivieren muss. Und dann hat man dabei noch eine, weiß ich nicht, wegen mir eine Kohlenhydratmenge und dies und das und ja, alles, was man halt so an Infos dazu braucht. Aber am Timmelsjoch noch zu sagen, das ist die Leistung, die du fahren solltest, weiß ich nicht, ne? Also dann ist ja, das ist ja quasi vice versa. Da bist du ja nicht hin und sagst am Timmelsjoch noch, oh, da muss ich jetzt meinen Athleten mal bremsen. Mhm. Fahr mal bitte nicht mehr über 80% deiner Schwellenleistung, so ungefähr, sondern bist froh, wenn du irgendwie da noch irgendwas gebacken bekommst, was noch wie Radfahren sich anfühlt. Ja. Und dann braucht es keinen Powermeter mehr in der Hinsicht, ne? Also streng genommen brauchst du es da ja nun wirklich nicht. Was du aber brauchst, ist vielleicht Körpergefühl, um irgendwie sagen zu können, wie du hin und her schaltest, als Beispiel, was sich gut anfühlt. Und auch da scheitert es oft.
Ja.
Ne? Das vergessen die Leute, dass halt so diese ganzen Nebenfaktoren halt, oder nicht vergessen die Leute, ist eine doofe Aussage, aber manche Leute denken dann halt, das Powermeter löst das Problem schon, aber du musst halt auch noch ganz viel selber machen.
Mhm. Wo ich es wiederum spannend finde, und da lachen mich ganz viele Leute aus, ist, wenn du länger Rad fährst. Also ich war letztes Jahr, das war meine letzte große Gravel-Tour, die habe ich, glaube ich, im Mai oder so gemacht. Und da bin ich so 160 Kilometer gefahren, irgendwie diesen komischen Elbe-Kanal da zurück und so. Und da hat es mir wirklich geholfen, mich zu drosseln, weil ich wusste, es ist ein langer Weg.
Mhm.
Und egal, wie gut sich das jetzt anfühlt, aber irgendwo muss die Energie ja herkommen, ja? Und wenn sich dann halt euphorisch in den ersten 2 Stunden halt gut anführt, mit 250 oder 270 Watt entlang zu weißt du halt die Rechnung, was das kostet. Also so und so viel kannst du nicht essen und so gut bin ich auch nicht. Und da
bist du alleine gefahren?
Ja.
Okay.
Und da weißt du dann halt ganz genau so nach dem Motto, ja, dann irgendwie 220 ist auch noch schön und 180 ist dann vielleicht auch gut. Und dann dann ist es für dich selber oder hebt dir das auf, wenn es mal einen steilen Anstieg gibt oder wenn du mal das, wir hatten in der letzten Folge mal was von Gehacke geredet oder so beim Kreatin, wo wir dann einfach gesagt haben, so nach dem Motto, okay, dann hebst dir auf irgendwie mal, um aus einer Kurve raus zu beschleunigen, aber nicht irgendwie 20 Minuten, nur weil du jetzt gerade voll vor Serotonin bist, irgendwie 250 Watt zu fahren oder 260, weil du dann genau weißt, okay, du wirst irgendwann dafür büßen und du wirst länger dafür büßen, als du Spaß dran hattest. Ja, voll. Und da finde ich es dann wieder, also ist ja immer ein Widerspruch, wenn die Leute sagen, ja, Graveln fahre ich ja als Genuss, aber du willst ja den Genuss dann nicht nur für 2 Stunden haben, sondern vielleicht für 6 oder 7 und da finde ich es dann wieder ganz witzig. Oder am Ende auch zu sagen, oh, so viel Kalorien habe ich wirklich umgesetzt, was bedeutet das eigentlich? Also konnte ich die irgendwie in irgendeiner Form, also um ein Rechenexempel zu machen, konnte ich zu substituieren, wie viel war denn vorher drin, warum ging es mir hinterher scheiße oder warum ging es mir noch gut, was habe ich richtig gemacht? Da finde ich es dann wieder spannend. Also ich bin da auch ambivalent manchmal. Also,
fand ich okay. Aber das ist ja, ne, da bist du wieder bei Objektivierung und die Frage auch der passenden Einordnung. Ja. Und das ist ja dann, also vielleicht gehen wir heute einfach mal den Schritt zurück und sagen, das sind die Merkmale, die es vorher braucht, und anhand derer man dann auch den Gebrauch von einem Powermeter festmacht. Hat man überhaupt Bock auf die Daten? Also ich kenne eine Menge Leute, die haben eins dran und sagen dann, ja, ab und zu gucke ich da drauf und da steht schon mal 800 Watt. Und dann kommt die Frage so, ja, wie oft denn? Ja, hier einmal, ne? Hinten am Bilser Kreisel.
Jetzt aber nicht von Toni Martin, oder?
So. Ja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie Toni das benutzt. Ich würde denken, der hat es schon ganz gut drauf gehabt, wie man das benutzt. Ja. Cool. Hey, wir haben noch Zeit für zwei,
unbedingt.
Zwei Themen noch.
Ja.
Welche machen wir noch von Profi und Amateur?
Nee, komm, wir wollen wir.
7 Themen noch.
Okay, 7 Themen haben wir noch. Nein, wir reden mal einmal über. Weil wir gerade dabei sind, wenn wir um Daten geredet haben und um Gefühl, Bikefitting.
Ja.
Ich sitze zum Beispiel super gut auf meinem Fahrrad.
Mhm. Woran machst du das fest?
Ich habe wenig Schmerzen.
Mhm. Super. Also mehr Steilvorlage kann das jetzt gerade nicht liefern für jemanden, der Bikefittings verkauft. Nee. Zu sagen, ich habe wenig Schmerzen.
Ich habe wenig Schmerzen da drauf.
Ja.
Und ja, ich glaube, der Power-Output, ich glaube, der ist ganz okay.
Ja. Also, wie gesagt.
Mehr kann ich dir nicht dazu sagen. Ja, ja, manchmal schläft mir meine Hand ein und da habe ich aber schon eine Idee, woher es kommt. Schmalere Lenker.
Mhm.
Übrigens, Gravelfahrer, dieser breite Lenker ist nicht nur aerodynamisch blöd. Ja. Es gibt auch unter Bikefittern die Aussage, dass das Handgelenk, wenn der Lenker zu breit ist, abknickt und deswegen bestimmte Nerven abklemmt. Das ist wirklich so.
Ja.
Und nee, also wie gesagt.
Also ich bin, für so Masochisten wie dich, die in Kauf nehmen, dass Hände einschlafen und die Schmerzen nicht allzu groß sind, würde ich jetzt auch sagen, braucht es dann vielleicht einfach auch kein Bikefitting. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube wirklich, dass das, also wenn ich das.
Nein, ich habe es jetzt einfach mal versucht, weil oftmals sagen ja auch Leute so, ja, mich hat der Radhändler draufgesetzt und es ist ganz okay. Wo ich dann denke, okay, ganz okay. Also, was bedeutet es? Ich weiß aber auch Leute, die sind viel kritischer und mich nervt es. Es gibt auch Momente, je länger ich fahre oder je mehr ich fahre, also wenn die Kontinuität ansteigt, dann bin ich, glaube ich, der Erste, der sich einen Termin bei euch holt, weil ich dann einfach sage, jetzt nervt es mich echt, ja, weil wenn du dann halt 4 Tage die Woche fährst und 4 Tage die Woche schlafen dir nach 1,5 Stunden die Hände ein, ist es halt anders, als wenn du alle 3 Wochen einmal fährst und sagst, ja, schlafen halt die Hände ein.
Also eines der häufigsten Erfahrungen, glaube ich, die wir machen, ist, dass die Leute gar nicht wissen, wie man schmerzfrei Radfahren kann.
Das
also
hat
man
Andy Pruitt auch schon gesagt.
Man weiß gar nicht, wie Radfahren sich eigentlich anfühlen sollte, weil man geht immer davon aus, dass irgendwie hier es zwickt, da was einschläft und man hier irgendwas nicht mehr spüren kann und so weiter. Das ist so das Erste. Und also
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, es hat ganz viel damit zu tun, wie du mit diesem Sport, großes Wort, wenn ich das sage, domestiziert wurdest, Also wenn du gesagt hast, muss ja wehtun und der Sattel muss sich einfahren und das ist ja normal, dass der Rücken wehtut, weil deine Rückenmuskulatur ist nicht aufgedehnt, du musst mehr Core-Training machen und du sitzt da halt gestreckt und wenn aber Leute heute anfangen, die finde ich cooler, wenn du heute mit Mädels redest oder auch mit Jungs, die einsteigen, die wollen da drauf sitzen und die wollen sich wohlfühlen, das finde ich eine gute Geschichte, weil warum soll ich Spaß an einem Sport haben? So nach dem, uns hat es doch auch angekotzt, wenn wir im Fußball immer verloren haben. Ja. Hat man doch irgendwann auch keinen Bock mehr. Sind sind halt psychische Schmerzen, aber es nervt dich ja auch. Du willst ja auch irgendwann mal gewinnen oder einen Erfolg
haben. Aber ich finde, da muss man auch konsequent sein und dann sollte man zum Beispiel auch nichts essen beim Radfahren und möglichst wenig trinken und so weiter. Also dann musst
Kraft durch Verzicht.
Genau.
Ja.
So. Nein, kann man natürlich
sehr genauso ironisch
machen. Ja, also ich glaube, das ist jedem klar, aber wir können es gerne nochmal sagen, aber wie gesagt, die häufigste Rückmeldung, die wir auch bekommen ist, ich hätte nicht gedacht, dass.
Mhm.
Und dann ist, kann ich den Satz weiter fortführen, dass so kleine Veränderungen dazu führen, dass.
Mhm.
Ne, also es ist ja, man, es gibt auch oft unzufriedene Kunden, oder nicht oft, aber zwei im Jahr gibt es von 1200, die sagen, boah, ich hätte schon gedacht, dass wir da irgendwie ein bisschen mehr machen, so mhm. ungefähr, ne, aber wir haben hier drei Veränderungen gemacht. Sinngemäß erklären sie dann, ist es schon besser geworden.
Aber sind es mehr Leute, die dann kommen und sagen, ich will mehr Watt holen, oder sind es dann die Leute, nein. die sagen, sie haben dann, sie möchten weniger?
Ach, da geht es auch ganz oft um die Idee, dass viel passieren muss, um, dass man auch, wenn man gerade aus einer Konsumgesellschaft kommt, dass man schon auch die Erwartungshaltung hat, dass man jetzt gerne 12 Sättel testen würde,
mhm.
weil es kann ja eigentlich noch nicht sein, dass direkt der Nächste, der da funktioniert, dass das schon der Richtige ist. Also das ist einfach eine Frage der, und das meine ich jetzt gar nicht kritisch, aber mhm. das ist oft eine Frage der Erwartungshaltung. Und
okay.
das ist eine persönliche Dienstleistung, bei der halt, und das, also so geht es mir, das ist eine ganz persönliche Meinung, aber bei der das Materielle total funktionell betrachtet wird. Also wo ich selbst hingehen muss und sagen muss, hey Männers, wir brauchen auch alle Schuhe in weiß und in schwarz und so weiter und so fort. Und unsere Bikefitter sagen so, hä, warum? Aber die, wenn die doch funktionieren, ist doch cool. Und dann bin selbst ich der manchmal hingeht und sagt, hier, was ist mit dem Leopardenmuster von mhm. dem Schuh so und so? Ja. Wäre das nicht irgendwas, was wir den Leuten auch verkaufen können? Und dann gucken die mich an, also wenn die sagen wollten, hä, was ist mit ihm nicht richtig?
Aber hast jetzt du den gerade? Zeitgeist erkannt? Weil das ist das, was ich ja, früher aber, immer aber nicht ich, verstanden habe bei den Laufschuhen. Du bist zu einem Laufladen gegangen.
Ja.
Und hast gesagt, oh, Laufschuhe, so nach dem Motto. Ja, der zu ihrem Schuh und ich so, nö, der gefällt mir. Also wie gesagt,
ja.
der gefällt mir nicht. Und früher ja. habe ich dann diesen fürchterlichen trotzdem genommen, weil er beim, ja. weil er von meinem Schuh toll war. Mittlerweile, also weiß ich so ein bisschen, was mit meinem Fuß korrespondiert,
ja.
so nach dem Motto. Und da kaufe ich den Schuh, auf dem ich Bock habe und trage den halt auch so. Also ja. mehr so als zum Laufen. Also, aber ich finde schon, also ich finde, bin dann eher bei dir, es sollte dann beides schon zusammenmatchen, weil wenn ich einen fürchterlichen Schuh habe in schwarz, aber ich bin der absolute ja. Ästhet, also ich rede nicht von mir, ich bin der absolute Ästhet und möchte einen Rennradschuh in weiß fahren, ja. Dann ja, genau. Möchte
deswegen
ich den
ist natürlich weiß ein Klassiker.
Ja.
Also gehe ich auch immer mit und schwarz halt, also logisch. Aber ich meine, du kriegst ja auch bei jedem Rennrad-Schuhhersteller, wenn ich mir bei Lake anschaue, das ist unsere Lieblingsschuhmarke, weil die halt einfach ein tolles Portfolio haben, mit dem wir super, super arbeiten, mhm. die halt genial funktionieren, die Schuhe. Dann kriegst du die ja auch noch in Carbon-Optik hier und dann auch nochmal in Neongrün da und so. Und die haben wir dann auch einfach nicht da, weil, ja, also funktioniert und weiß und schwarz ist zumindest da. Also es bleibt ein bisschen minimalistisch, was das Materielle ja. angeht, wollte ich damit sagen. Und das kann, glaube ich, für den einen oder anderen Extrovertierten irgendwie vielleicht irgendwas sein, der sagt, nee, zu meinem rosanen Raffa-Kit passt jetzt auch nur der rosafarbene Schuh und ich hätte den jetzt schon gerne in der Farbe gehabt und deswegen finde ich das doof. Und ja, das kann mal sein. Also ich glaube, mit der Rückmeldung muss man irgendwie leben, aber das passiert halt wirklich, wirklich selten. Ne? Und ansonsten ist es halt so, dass die Rückmeldung ganz oft in die Richtung geht, dass man nicht erwartet hat, dass, so wie ich es gesagt habe, weil, wie gesagt, die Leute ganz oft gar nicht wissen, wie sich Radfahren eigentlich anfühlen sollte. Und dann, finde ich, hast du ja beim Bikefitting, wenn du dir jetzt die Beweggründe überlegst, mit denen du kommst, wir reden jetzt die ganze Zeit über Schmerzen, ne? Ich meine, da muss man irgendwie einordnen, wenn du jetzt ein Hobbyradfahrer bist, ein Amateurradfahrer bist, was sind die wichtigen Kernpunkte? Die Kernpunkte sind, klar, es sollte keine Form von Schmerz geben, auch keine Druckstellen, keine einschlafenden Gliedmaßen, es sollte kein Kribbeln geben und so weiter. Also alles, was so ein bisschen mit dem vielleicht schon fast Krankheitsbild in irgendeiner Form des Radfahrens zu tun hat. Und auf der anderen Seite hast du dann stehen Gründe, die performanceorientiert sind, wenn du beispielsweise sagst, in Zeitfahrposition achte ich drauf, wie geschlossen mein Hüftwinkel ist, mhm. wenn ich jetzt daran denke, dass ich im Anschluss noch laufen soll, dann machst du das Fass auf mit Kurbellängen und Co. als Beispiel mhm. und so weiter und so fort. Aber wenn man halt denkt, dass man, keine Ahnung, eine 10%ige Leistungssteigerung rausholt mit einer besseren Sitzposition, dann muss man sagen, das kann nur passieren, wenn du vorher grausam auf dem Rad gesessen hast. Ne? Also mit einem Kniewinkel von 120 Grad oder von 180 Grad würde ich jetzt sagen, okay, da ist natürlich jede biomechanische Kraft-Längen-Relation für die Katz gewesen vorher.
Mhm.
Aber ja, die Erwartungshaltung darf man, glaube ich, nicht haben. Und das, also ich, so wie ich es beurteilen kann, als jemand, der viele Bike-Fittings macht, also jetzt vielleicht nicht persönlich, mhm. aber als Feedback, die hat auch keiner. Also es ist natürlich auch ein Irrglaube, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass irgendeine Carbonsohle einem jetzt irgendwie, wie beim Laufschuh, irgendwie 8% Rückgewinnung an Leistung gibt und dann mehr Bums auf dem Pedal ist. Weiß ich nicht. Ich tue mich sehr schwer mit der Herangehensweise. Dass sich der Fuß in dem Schuh besser anfühlt, dass die Kraftübertragung besser funktioniert, dass die da ansetzt, wo die hinkommen soll, dass sie halt nicht irgendwie am Pedal vorbeigeht und so weiter. Völlig klar, absolut. Aber ob du das jemals messbar hinbekommst, weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht drauf wetten.
Ein großes Ja für ein Bikefitting.
Ich in beiderlei Hinsicht, nicht von der Häufigkeit, ne, für einen Profi natürlich bedeutend viel häufiger. Das liegt aber alleine schon daran, dass ein Profi für gewöhnlich mindestens einmal im Jahr einen ordentlichen Materialwechsel hat und vielleicht der Hersteller vom Rad sich ändert oder von den Schuhen oder übrigens von den Einlagesohlen. Übrigens im Radsport
teilweise ein echtes Problem, wenn die neues Material haben.
Absolut. Weil
auch der ein oder andere, der gewechselt hat, verbringt die erste Saison damit Knieschmerzen irgendwo. Ja.
Oder halt auch heftig, wirklich einfach einen Leistungsverlust darüber zu haben, als dass die Pedale wirklich einfach gefühlt wackelt bei 1800 Watt. Habe ich erlebt mit einem großen deutschen Sprinter, wo im Bikefitting ausschließlich das Thema die Pedale war. Also die Sitzposition war abgehakt nach gefühlt einer halben Stunde. Und dann ging es nur darum, dass das neue Pedalsystem halt in sich nicht steif genug war und um die Steifigkeit des Pedalsystems, was halt bei 1800 Watt schon eine Rolle spielt, ne? Mit 85 Kilo so, das ist halt schon ein Thema.
Und wir sprechen nicht von mir.
Und wir sprechen in dem Fall immer nicht von dir, genau, ja, weil du hättest halt 2000 Watt da drauf gepackt, bei 83 Kilo.
Aber auch nur, wenn man
schon nochmal
mal zwei und
so.
Mal zwei und minus sechs, ja.
Und deswegen immer machen, aber ich würde alleine schon bei der Häufigkeit sagen, ich glaube, der Hobbyfahrer und Amateursportler braucht es auch nicht, weil der viel coolere Auswahlmöglichkeiten hat bei seinem Material, weil der ist halt sponsorenunabhängig und das ist ein großes Ding. Das ist eine ganz tolle Sache beim Thema Bikefitting, dass du halt eben hingehen kannst und sagen kannst, ey, es gibt hier 2, 3 Schuhhersteller, die bauen Schuhe, die vielleicht sogar anpassbar sind. Mhm. Gleiches Spiel beim Thema Einlagen und so weiter. Ne? Ist ein tolles Mittel, um eine Position stabiler zu machen, eine Kraftübertragung besser hinzubekommen. Aber ich meine, eine Einlage kannst du noch verstecken im Schuh. Das ist vielleicht für einen Sponsor noch okay. Das passiert natürlich auch oft genug. Aber beim Schuh geht es halt nicht. Ne? Und beim Pedalsystem halt auch nicht. Und bei der Radhose und dem Polster von der Hose halt auch nicht. Da musst du nehmen, was du kriegen kannst. Und beim Sattel, und das ist ja eigentlich so ziemlich das Schlimmste, da klappt es halt auch für gewöhnlich nicht. Ne? Hab mal einen Sponsor X und fahr mal Sattel Y bei der Tour de France. Das, also haben wir ja alles schon mal. Das
sind schwarze Sättel, die komischerweise keinen Aufdruck haben und sich Gott
ganz um
die
häufig,
Welt ja. wundert, woher die dann kommen.
Ja, ja, ganz häufig, genau. Ja,
ein also paar Jahre ja später kommt es dann raus.
Sieht man ja wirklich häufig. Ne? Und das ist halt nun mal das, was passiert, was im Triathlon den Vorteil mit sich bringt, auch im Profi-Triathlon, dass du ja schon immer noch, also bei jedem Teil ist die Abwägung immer Performance gegen Preis, also wie viel Sponsorengeld bekomme ich dafür und wie viel Benefit oder Einbuße habe ich jetzt in puncto Performance. Und da gibt es natürlich Materialien, wo du sagen kannst, da kannst du es vielleicht etwas eher in Kauf nehmen, wenn dir ein Aero-Helm 2 Watt, wenn der dich 2 Watt kostet, weil der bei 45 km/h 2 Watt langsamer ist, aber es gibt einen zackigen Vertrag dazu. Passt, ist okay. Kannst, also
ja, aber auch nicht mehr, wenn du performanceorientiert bist, gell?
Also aber 2 Watt.
Okay, ja gut, wenn 2 Watt nicht so viel sind, ist alles so, gut. Ja,
das ist alles, jetzt hängt es auch wieder vom Preis ab. Ne? Mach's jetzt nicht für 10.000 Euro im Jahr. Aber wenn das halt
100.000 sind, überlegst
halt
das,
irgendwann sechsstellig wird und du weißt, dafür kannst du jetzt hier bei der Altersvorsorge zumindest einen etwas kleineren Haken schon mal dran machen, dann macht das schon eine ganze Menge aus. Ne? Aber beim Sattel zum Beispiel, ja, überleg mal, du musst 18.000 Kilometer im Jahr drauf sitzen und gehst dann hin und sollst dir jedes eingeschlafene Genital über Gedanken darüber machen, wie viel Kohle das jetzt gerade auf dem Konto gebracht hat. Boah, das machst du nicht oft und lange, ne? Genau. Super. Also, machen.
Gut.
Und auch, wenn ich das nochmal sagen darf, von der Priorisierung her, das ist immer das Erste, was ich machen würde. Und manchmal auch das Einzige. Also wenn jemand sagt, ey, Leistungsdiagnostik ist mir egal, wo auch immer die glykolytische Rate liegen mag und der Coach ist meine Ehefrau zu Hause oder mein Ehemann oder mein Trainingskollege, der mein Bruder ist. Aber ein Bikefitting würde ich machen, würde ich sagen, super, absolut, volle Unterstützung dafür. Also es ist für mich immer Dienstleistung Nummer 1, weil das hat so viel mit Befinden und Wohlbefinden. Und hasse nicht. Und ich lasse den Satz jetzt einfach auslaufen, weil ich kriege den nicht mehr gerettet.
Ich mache nochmal einen Sprung zurück, weil ich was vergessen hatte. Wir waren ja vorher bei Training und so. Wir machen aber jetzt so schnell Fragerunde.
Okay.
Trainingslager. Ich finde ja, Trainingslager sind für Hobbysportler immer dann schön, wenn es ein Radurlaub wird. Also ich habe früher auch
ist meine Stärke, ne?
drüber anders nachgedacht, aber irgendwie ist schon cool mit Kumpels Rad zu fahren. Also ist generell cool. Kann man auch mal machen, wo es vielleicht schon im März warm ist. Also in Hamburg war es ja auch im April schon warm. Insofern
brauchen wir das nicht. Übrigens.
Und im März auch, ja. Mhm. Und es hat wenig geregnet für Hamburger Verhältnisse, ja, oder generell. Nein, also worauf ich hinaus will, ich finde es cool, wenn man es macht. Ich finde, als Jedermann und Frau, ja, wobei ich mehr der Mann bin, so nach dem Motto, finde ich es witzig. Die Frage ist immer nur, wie hoch darf die Erwartungshaltung sein? Oder man muss sich, glaube ich, vorher überlegen, okay, gehe ich da hin und fahre mit Kumpels und habe Spaß und lass vielleicht auch mal einen Tag ein bisschen ruhiger angehen oder vielleicht auch ausfallen lassen, weil es abends nochmal nett an der Bar war. Und vielleicht werde ich am Ende des Trainingslagers oder 2-3 Wochen besser sein, weil ich doch kontinuierlicher Rad gefahren bin als zu Hause.
Ja.
Oder mache ich es wirklich als diesen Leistungsboost, wo ich sage, das mache ich als Profi oder als ambitionierter Hobbysportler. Ich finde, das ist so eine Vakanz, wo dann viele denken, oh, ich mach's oder ich muss es unbedingt machen. Andere sagen, ja, ich mache es nur unter der Voraussetzung, dass coole Leute dabei sind. Und das wird dann so ein Mischding zwischen, wir fahren coole Radtouren und wir fahren vielleicht auch mal ein paar Tage lang 5-6 Stunden, aber haben trotzdem noch so den Spaß. Deswegen, ich finde, da kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, was für ein Typ man ist. Also,
und weil du gesagt hast, Schnellfragerunde, sage ich, für alle Leute, die kein Geld mit dem Sport verdienen,
ja,
fällt mir kein Beispiel ein, wo ich sagen würde, ist ein Muss. Also
okay,
jeder kommt im Leben zurecht, auch ohne Trainingslager.
Ja.
Aber es gibt super viele Gründe, warum man es machen kann.
Okay, schieß los. Was sind die Gründe?
Also genau das, was du gerade gesagt hast. Sozial,
ja,
zum okay, Beispiel. Mhm. Natürlich eine Frage des Wetters.
Mhm.
Umfänge zum Zeitpunkt X und so weiter und so weiter. Also gibt es wirklich zuhauf Gründe. Alleine auch, also es ist ja dann manchmal Urlaub,
ja,
Sonne, mit den Kumpels, ob das ja dann jetzt ein Radurlaub wird oder ein Trainingslager, ist ganz egal. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, egal ob du eine Hawaii-Quali im Triathlon holen willst, ob du einen Ötztaler Radmarathon in unter 8 Stunden fahren willst oder, also
ja,
mit dem entsprechenden Leistungsvermögen natürlich, du musst nicht ins Trainingslager fahren, um das zu erreichen, das Ziel, sondern all das, was du da machen kannst, kannst du auch in irgendeiner Form zu Hause machen.
Mhm.
Auch ohne im Januar jetzt die ganz, ganz großen Umfänge schrubben zu müssen, will ich damit sagen. Also es gibt in der Hinsicht keine Notwendigkeit, aber wahnsinnig viele gute Gründe, ja, warum man es machen könnte.
Was?
Und beim Profi, vielleicht ein bisschen unpopulär an der Stelle, aber das ist mir so im Laufe der Jahre immer mehr so bewusst geworden, dass auch da würde ich aussuchen, da würde ich als allererstes meinen Wohnort passend wählen.
Mhm.
Weil wenn du einen Wohnort hast, der dich dazu zwingt, dass du sehr häufig in ein Trainingslager musst, dann stehst du häufig vor Problemen.
Mhm.
Wir können uns jetzt, wir suchen den Wohnort nicht nach der sportlichen Ambition
ich nicht
aus.
Ich so dachte, also, wir beide haben das gemacht.
Ja, deswegen wohnen wir auch beide im absoluten Flachland, wo du keine 100 Kilometer fahren kannst, ohne immer auch das Gleiche gesehen zu haben, wenn schon mal eine Elbe oder zwei Meere dazwischen liegen. Genau. Aber als Profi ist das halt eine Geschichte, wenn du da irgendwo wohnst, wo du halt ein solides Training mindestens mal für ein Dreivierteljahr nicht hinbekommst, dann ist es schon schwierig. Und dann hast du halt vor allen Dingen die Situation, dass wenn du, je häufiger du ins Trainingslager fährst, was ja per se erstmal ganz okay klingt,
ja,
das geht aber auch immer damit einher, dass du deine heimische Infrastruktur verlierst. Dein Physiotherapeut, der kommt nicht immer mit.
Und jetzt, du redest jetzt aber gerade von dem Triathleten.
Ja, aber auch da im Radsport ist ja so, wie viel Teams gibt es heute noch, die wirklich 2-3 Trainingslager im Jahr machen?
Die Großen machen das schon, weil die gehen ja schon, machen ihre Höhen, also da kommen wir gleich zu, ihre Höhentrainingslagerketten.
Genau.
Und da haben sie einen Koch mit und den Masseur. Also da ist man ja schon anders. Aber du hast schon recht, man muss nur eine Kategorie drunter gehen, dann geht es nicht mehr, weil dann wird es irgendwann zu teuer.
Genau.
Ja,
das stimmt, so, und das ist allein dann eine Preisfrage. Ja. Ne? Und ich glaube auch da, also gefühlt würde ich sagen, wird da heute mehr drauf geachtet als früher noch so. Und deswegen, wie gesagt, da würde ich mir viel mehr Gedanken um den Wohnort machen und dann, ich meine, da gibt es ja genügend Beispiele, habe ich noch irgendwie die Tage drüber gesprochen, aber war auch Jan Frodeno sicherlich einer der Ersten, oder was heißt einer der Ersten, aber da ging es um die Frage nach Girona und wann ist Girona eigentlich so geworden, wie es heute ist, also wann ist das so ein trendy,
ja,
Radsport-Triathlon-Ort geworden oder vor allen Dingen Radsportort, muss
jetzt
man ja sagen.
Jetzt ist ja die Gravel Hochburg in Europa.
Jetzt ist die Gravel-Hochburg und gleichzeitig wird randaliert vor den Flagship-Stores von Rafa und Co., weil der Einheimische keinen Bock mehr hat auf diese Invasion von
Ja,
von
weil Leica. Er halt auch keinen Wohnraum mehr hat. Gell?
Genau, weil er keinen Wohnraum mehr hat, weil das Geld auch nicht unbedingt da ausgegeben ist, wo es der heimischen Bevölkerung zugutekommt und so weiter. Ne? Also nicht so eine geile Entwicklung ja, jetzt gerade.
Stimmt ja.
Aber natürlich von der Örtlichkeit her irgendwas, weil wie gesagt, da haben wir noch philosophiert darüber, wie das wohl so gekommen ist. Und ich würde, also ich habe keine Ahnung, aber meine Vermutung ist gewesen, dass als allererstes die Radfahrer, also die Radprofis, die waren, die gesagt haben, okay, hier ist das ganz gut, hier kann ich mich niederlassen. Und hier finde ich eine Infrastruktur vor, alleine klimatisch, aber dann auch von den Trainingsbedingungen, mit der man gut zurechtkommt. Ja. Im Triathlon ist es ähnlich, da würde ich es auch sagen, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ne? Du kannst flach laufen und bergig laufen, du hast irgendwie Schwimmmöglichkeiten vor Ort, aber das kannst du jetzt auch wirklich nicht über alles sagen. Deswegen macht das sicherlich
ganz lustig, wie du sagst, weil Tom Dumoulin hat ja eine Biografie schreiben lassen. Also und da hat er halt gesagt, da ist der Autor mit ihm an diese ganzen Orte gefahren, wo er seine größten Triumphe hatte, also ja. Tom Dumoulin. Und dann hat er, Dumoulin hat ja eine Tour de France-Etappe in Andorra gewonnen,
ja.
War ich übrigens dabei. Also ja. Er hat sie gewonnen, weil ich dabei war. Ja. Nein. Spaß beiseite. 2016. Und da hat er auch gesagt, ich verstehe nicht, welcher Profi in Andorra leben kann.
Ja.
Er sagte, okay, wegen der Steuer, aber es macht ja. Wirklich so viel aus, aber hier, möchte man hier wohnen, möchte man hier leben.
Ich kann's also, verstehen.
Du kannst verstehen.
Ich kann es verstehen, warum er das sagt.
Ja, und also, ich habe dann auch gedacht, ja, also dieses Buch geht eh sehr kritisch, also er geht sehr kritisch mit sich selber um, aber auch ja. Mit der ganzen, mit dem ganzen Profizirkus und ja. Warum verdienen wir so viel Geld und legen viel Wert auf Regeneration, schlafen aber in schmalen Zimmern zu zweit oder so. Also ja. Er stellt die Fragen, die jeder normale Mensch immer schon gestellt hat und gesagt hat, warum das so ist. Und aber nur deswegen ist mir das gerade eingefallen mit dieser Wohnortgeschichte. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ja. Mir ging das irgendwie nur um dieses Trainingslager. Und ich denke halt auch so, da kommt mir Tadej Pogacar in den Sinn, wenn er in Interviews sagt, ja, Trainingslager war cool, ich hatte Spaß mit den Jungs, ja.
Super.
Und wenn das die super. Tendenz ist, ob ich jetzt Profi bin wie Tadej Pogacar super. Oder ich bin Hobbysportler wie Björn Gesmann oder ja. Daniel Beck und ja. Ich sage, das Trainingslager war cool, weil ich hatte Spaß mit den Leuten, die dabei waren und ich habe dann noch was für mich getan oder für meine ja. Leistungsfähigkeit, dann ist es die Aussage. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, für mich in ein Trainingslager zu gehen, wo ich niemanden kenne.
Ja. Und
dann einfach sage, ich lerne da jeden Tag neue Leute auf dem Rad kennen. Nee, also dann
bin ich bei dir.
Dann kann ich auch hier graveln.
So, Gut. Letzte Frage, Schnellfragerunde. Und wir machen jetzt wirklich, wir haben drei Sätze, okay. Jeder zur Verfügung.
Okay, nee,
wieso? Drei Sätze für Profi und Hobby.
Okay, Höhentraining.
Boah. Wie soll ich das denn in drei Sätze bringen jetzt gerade?
Du hast die Messlatte hoch.
Also,
du warst ja Dietmar Mögenburg. Für einen
Profisportler, ja.
Klar, Spaß dir.
aber durchaus versehen echt mit ordentlichen Herausforderungen. Also alleine klimatisch in Europa das zu machen im Winter oder im Frühjahr ist schon
oder du gehst nach Synchrosphäre in das Höhentrainingshotel.
Ja, das sehe ich nicht.
Der Erfolg gibt ihm recht.
Das ist okay, das ist richtig. Hobbysportler, nee, gar okay. Nicht. Also warum? Also das Potenzial vorher über sinnvolles Training mindestens Ähnliches rauszuholen oder wenn nicht mehr als jetzt mit den zwei Wochen Höhentrainingslager, würde ich sagen, macht keinen Sinn. Was ich aber machen würde, ist, als Hobbysportler, wenn ich mir einen Wettkampf gesucht habe, der profiliert ist wie in Ötztaler oder so, würde ich hin und wieder mal in die Berge fahren und vorher mal kurz einmal eine Gewöhnung haben, wie es ist, auf 1600 Meter Rad zu fahren. Also aber einzig und allein wegen des Gewöhnungseffekts und nicht wegen des physiologischen Effekts, im Hinblick auf Erythropoetin und Co.
Okay. Kleine Frage noch hinterher, was jetzt komischerweise bei den Profis Einzug hält, also seit ein, zwei Jahren, was jetzt auch bei den Gravel-Profis kommt, ist Höhentrainingszelt. Da hast du ja schon ja. Vor Jahrzehnten was drüber ja. Gemacht.
Ich habe auch eins, was 15 Jahre alt ist. Ja, 20 Jahre.
Profi ja, als Vorbereitung. Also ich habe das zum Beispiel gehört, dass die Profis
genau. Sagen,
sie schlafen zwei, drei Nächte, bevor sie ins echte Höhentrainingslager gehen, zu Hause da, damit dieser Gewöhnungseffekt schon genau. Mal da ist, was ich echt relativ ja. Clever finde, weil ja. Dann sparen sich im Endeffekt, also haben mehr Zeit mit der Familie, auch wenn sie vielleicht da nicht im gleichen Raum schlafen, aber sind dann ja. Immer noch zu Hause. Fand ich richtig smarten Move. Beim Hobbysportler denke ich, du musst ja die Räumlichkeit erstmal haben. Also du musst ja schon mal Besitzer einer Wohnung oder Eigentümer, ja doch, also du musst ja irgendwo wohnen, wo du den Raum frei hast, weil du kannst ja niemand anders zumuten, in diesem Ding mit dem Gebläse mitzuschlafen, gell?
Ja, genau. Also stellst du ja dann in einen anderen Raum wobei, und so. Aber wobei, du musst auch, also schwitzen in so einem Höhenzelt ist auch nochmal ein anderes Thema. Okay. Temperatur ist was anders. Also bestenfalls ist ein Raum auch noch klimatisiert. Ist zumindest
physiologisch sinnvoll? Also würdest du
auf
sagen,
ja? Okay, gut. Auf jeden Fall, ganz okay. Klar. Aber du musst halt schon eine gehörige Portion asozial sein, auch um das deinen Mitmenschen zu erklären, wie das jetzt hier gehandhabt wird. Und also das wenn ist ich Single egal, bin und
den Raum habe, dann ist alles fein?
Durchziehen, genau, okay, auf jeden Fall. Also an alle Singles dieser Welt, klare Empfehlung, auf jeden Fall Höhenzelt machen.
Jetzt zahle unter 10 Stunden.
Ist auch egal, ob du Rad fährst oder nicht, Hauptsache im Höhenzelt schlafen.
Okay, gut. Egal, muss auch gar keinen Sport machen.
Nein, Quatsch. Ah, Höhenzelt macht das.
Okay.
Nein, aber es ist wirklich, also würde ich machen. Mhm, vielleicht ist das ja, können wir nächstes Mal mitnehmen für Longevity. Vielleicht ist das ja der neue heiße Scheiß.
Stimmt.
Longevity-Ding.
Wo ich doch Longevity-Experte bin, nachdem ich Life-Coach werde. Super. Und jetzt mittlerweile das Wort auch aussprechen jetzt kann. Herzfrequenzratenvariabilität.
Fast.
Herzfrequenzratenvariabilität. So. Einen haben wir noch. Mein Lieblingsbegriff. Regeneration. Wie macht's der Profi? Warum macht der Hobbysportler und macht das falsch?
Ganz einfach. Vernünftig ernähren. Sinnvoll schlafen. Für alle gleich. Also wirklich jetzt für alle gleich.
Okay.
Ich würde sagen, also du hast jetzt genügend Möglichkeiten. Wir können irgendwann noch, machen wir das Thema zum Thema Regenerationstools und, und was auch immer, was sehr gerne. Und dann beleuchten wir die alle. Aber ich würde sagen, wie gesagt, vernünftig ernähren und sinnvoll schlafen sind schon die beiden Dinge. Damit hast du schon fast alles erledigt. Und das ist völlig egal, ob du ein Hobby oder ein Profisportler bist. Und wenn du das hinbekommen hast, dann bist du schon richtig gut. Aber auch da ist übrigens beim vernünftig Schlafen, schreib das mit auf die Liste der Dinge, wie beim Bikefitting auch. Die
Christoph
Leute wissen,
H.?
Bitte?
Christoph H.? Sollst du mitschreiben?
Danke. Die Leute wissen manchmal gar nicht, was es bedeutet, vernünftig zu schlafen. So.
Und sich richtig zu ernähren.
Und sich, ja, aber beim Ernähren ist es noch irgendwie einfacher. Da kannst du noch, es ist leichter nachzulesen, was jetzt irgendwie gute Kohlenhydrate sind und was nicht und wie viel Fett und Proteine du haben solltest und so weiter. Beim Schlafen, finde ich, ist es schon ein bisschen differenzierter und dann geht es ja auch wieder um Objektivierung. Also das Gefühl, ja, zu ganz großen Teilen beantwortet dir das, aber ich würde auch sagen, nicht unbedingt allein.
Und die jüngeren Zuhörer,
man
schläft im Alter wirklich schlechter. Es kommt irgendwann der Punkt, wo du wirklich schlechter schläfst.
Weiß ich nicht, aber ich glaube so mit dem Bewusstsein dafür, wie wichtig irgendwann Schlaf ist, also ich musste
alt werden. Nee, du schläfst einfach nicht mehr so gut, finde ich.
Ja, okay. Ey, das machen wir nochmal in Ruhe, das
Thema. Ja. Ja. Unbedingt.
Super.
So.
Ich freue mich. In diesem Sinne, Profi versus Hobby. Age Group, Amateursport.
Wir haben gar keine Frage an Max gestellt, die ihr beantworten
sollt. Machen wir
beim nächsten Mal.
Ast rein. In diesem Sinne.
Gut. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Das war die aktuelle Junk Miles Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, abonnier uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.